Witz und so.
Mit dem Metzl, wunderschönen Abend. Außerdem vom FSCK-Lokalse McIntyre, Leo Becker.
Guten Abend.
Bastian Schlingwölfle.
Guten Abend.
Miteinander. Darf ich noch sagen, FSCK-Log, weil es ist jetzt tatsächlich weg.
Das ist unfassbar, dass Typepad nach all diesen Jahrzehnten wirklich zugemacht hat.
Die leiten jetzt einfach um auf typepad.com und da steht ja, sorry, weg.
Ja, ja, tut mir leid, alles kaputt. Ja, ja, das ist alles wild. Ich habe ja noch versucht, dieses Backup auch selbst noch anzulegen, aber ich weiß noch nicht genau, ob das so erfolgreich war. Da kam irgendwie eine sehr obskure Textdatei rausgefallen. Mhm.
Und sonst nichts. So, ja, wir müssen das mal anschauen.
Das ist, ja, ja, also das, naja.
Also wir haben Teile von Backups, aber ja, was man daraus machen kann, wer weiß, wer weiß.
Verschiedene Varianten. Ja, ist schon wild, aber ich meine, wir kennen das ja, dass das Web, das alte Web schrittweise ja verschwindet. Also ich meine, das geht ja, ich meine, es ist halt wild, wenn so eine, ich meine, so riesig wird Typepad nicht gewesen sein unterm Strich, aber wenn so eine Hosting-Plattform und Publishing-Plattform verschwindet, ist halt, es läuft natürlich alles ins Leere, Links gehen nicht mehr, das ist natürlich alles schon ein bisschen, schon eine traurige Angelegenheit.
Mhm. Ja. Nun, ich glaube, sie haben an der, ja, genau, sie haben an der FAQ ein bisschen was verändert. So, hier, ja. Ich bin Leser gewesen und suche ein altes Typepad-Blog, dem ich mal gefolgt bin. Also, ja. Bitte wenden Sie sich an den Autor.
Ja.
Nun gut, andere Geschichten jetzt. Wir hatten lange schon gescherzt, machen wir ja ganz gerne über Dinge, wenn Apple sich auch mal selber vertut und sich in so einen Marketingbegriff Sackgasse reinmanövriert. Wie heißt es denn nur? Wie heißt das Device, auf dem man fernsehen kann? Apple TV. Wie heißt die App, auf der man fernsehen kann auf dem Apple TV? Die heißt TV-App von Apple. Und wie heißt der Service von Apple, wo man Originals von Apple TV sehen kann auf Apple TV, auf dem Gerät in der App, die heißt Apple TV von Apple TV, die heißt Apple TV Plus. Mhm. Jetzt haben sie sich gedacht, okay, das versteht ja niemand. Wir machen ein Rebranding. Und Apple TV Plus heißt jetzt einfach nur noch Apple TV. Das heißt jetzt, du kannst Apple TV auf deinem Apple TV auf Apple TV schauen.
Das, ja, ist logisch.
Und sie haben ein neues Vibrant Icon geschaffen. Von der Abteilung, die neue Siri-Animation gebaut hat, weil das Icon hat jetzt ein bisschen Regenbogenfarben.
Das ist ja fantastisch. Also, aber das Icon ist jetzt für Apple TV Plus ohne Plus.
Was weiß denn ich?
So, ja, gut.
Nee, ich finde es nur lustig, weil es ist, ich glaube, es ist auch egal, weil das versteht niemand und das wird jetzt nicht besser. Die einzige Frage, die ich mir jetzt stellen würde, was bedeutet das für das Device, was nächste Woche daherkommt? Heißt das noch Apple TV oder heißt es anders?
Ja, ich glaube, das ist die einzig spannende Frage, die aus dieser Namensänderung rausgefallen ist, die sich einfach zwangsläufig anschließt. Auf der anderen Seite wäre es irre, Apple TV als Box, also die Box, die Set-Top-Box Apple TV, umzubenennen jetzt nach den 120 Jahren, die es die gibt. Die gibt es ja so lange wie das iPhone. Also ich weiß nicht so recht, ob du die einfach mal kurz anders benennen kannst.
Die kann man dann anders benennen, wenn sie eine neue Home-Strategie haben. Mit dem Homepad, dem Tablet, was man sich irgendwie an die Wand klebt, was, Klammer auf, von Siri abhängt und deswegen nie kommt. Oder eine Art von Set-Top-Box mit Lautsprecher drin, Soundbar, wie auch immer. Das könnte ja irgendwie heißen. Oder vielleicht hängen sie es an die HomePod Lautsprechergeschichte dran. Ja, also der Gernot hatte gemeint, vielleicht sowas wie HomePod TV. Ja, das ist eine Box, die unter deinem Fernseher lebt. Die ist wie ein HomePod, nur kein Lautsprecher drin, aber es macht Fernsehen. Also es ist so eine Art HomePod TV. Und das ganze Ding heißt ja Home OS inzwischen. Ja, also vielleicht haben sie, also ich glaube nicht, dass sie eine sinnvolle Strategie für Home haben, aber vielleicht, wenn da eine kommen sollte, dann macht es auch vielleicht Sinn, die Box nicht mehr Apple TV zu nennen.
Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich meine, Apple TV war eigentlich ein guter Name, aber eben vor 17 Jahren oder wann auch immer sie die Kiste halt, ich meine, der hieß ja mal ITV und dann Markenrecht und Probleme und dann hieß er halt Apple TV und war ja da sehr großer Vorreiter in diesen Produkten, die eben nicht mit einem i vorne dran kamen, sondern einfach Apple irgendwas hießen. Der Witz ist ja, dass diese Set-Top-Box nie ein Fernseher war. Also Apple TV, wir haben ja über 27 Jahre auch erwartet, dass Apple mal vielleicht einen Fernseher rausbringt. Und der hätte ja Apple TV heißen müssen. Mhm. Ja, die verdammte Box ist kein TV. Da kannst du zwar TV draufschreiben und die hängst du unter den Fernseher drunter, aber es ist nun mal kein Fernseher. Also ja, es ist spannend. Also wenn sie die wirklich umbenennen, bin ich neugierig, in welche Richtung es geht. Weil da bleibt ja jetzt auch, also ich meine, sie können die zum Beispiel nicht Apple Home oder sowas nennen, weil Apple Home gibt es ja eigentlich auch schon als App. Wobei das ja Apple auch offensichtlich nicht hindert, nicht hindert, den Namen nochmal für Hardware auch zu verwenden. Aber ist lustig, dass sie, ich meine, man muss natürlich unterm Strich auch sagen, dass TV Plus, auch wenn der Dienst ja immer noch relativ klein ist in der Welt der Streaming-Dienste, dass wahrscheinlich deutlich mehr Leute erstens TV Plus kennen als den Apple TV, die Set-Top-Box, die praktisch irrelevant ist bis zu einem gewissen Grad. Und damit ist es natürlich, und wahrscheinlich ein Großteil der Leute den Dienst sowieso Apple TV nennt und nicht TV Plus. Also ich meine, das war ja so ein Ding, dass plötzlich Streamingdienste sich alle so ein Plus dran gehängt haben. Da war Apple ja nicht allein, da war ja ein ganzer Berg an Plus-Diensten. Und ja, also ich weiß nicht, ob damit was gewonnen ist, dass sie das jetzt von TV Plus in TV umbenennen. Aber ja, bin sehr gespannt, ob sie dann aus dieser Set-Top-Box irgendetwas anderes machen. Ich meine, wir haben ja auch schon so oft darüber gesprochen, dass die eigentlich, könnte die eine super WLAN-Basisstation sein, die könnte irgendwie zig andere Sachen noch, die könnte halt irgendeinen Mittelpunkt in dem Smart Home einnehmen, aber das hat sie bis jetzt nie getan. Und ich weiß, man sieht ja nicht so aus, als würde jetzt diese nächste Generation von der Set-Top-Box irgendwas spektakulär anderes, Neues können als die bisherige Box eben auch.
Sie haben halt auch offensichtlich von dem Musikgeschäft her hatten sie halt den iTunes, die App und iTunes den Musikkauf-Service und da haben sie dann halt, weil alles Musik ist, haben sie da den Fernseh kaufen und Filme kaufen Dienst dran geschraubt und dann hatten sie auch iTunes, die App, um Filme zu kaufen auf dem Apple TV drauf und das hat irgendwie Sinn gemacht, aber halt auch nicht. Da haben sie versucht, alles in diese TV-App reinzustecken und dort einen zentralisierten Metadaten-Hub zu haben, wo alle Streaming-Dienste ihre Episoden reinliefern könnten. Nur Netflix hat halt keinen Bock und macht es nicht. Mhm. Und deswegen ist die, und viele, ich weiß nicht, ob viele jetzt in den USA da tatsächlich mitspielen oder nicht, aber es ist ja sowieso sehr durcheinander, weil du kannst ja jetzt auch, wenn du keinen Bock hast oder das nicht auf die Idee kommst, jetzt Apple TV Plus bei Apple zu kaufen, kannst du ja auch in die Prime Video App reingehen und dort Apple TV via Amazon kaufen. Das geht ja.
Ja, stimmt.
Ja, und dann in Apple TV gehen und dort Amazon Prime abonnieren und dann dich wundern, wo du eigentlich was schaust.
Das ist schon ein bisschen komisch. Ja. Und sie haben sich halt auch, weil der erste Apple TV, aka iTV, der war ja auch so, das war ja ein Mac Mini. Super heiß, einfach Stromschleuder hoch 10. Und auch Leute, die dann hinterher auf dem Ding macOS gebootet haben und so, was ganz lustig war.
Ja.
Aber das war ja auch nur ein Ableger von dem Front Row, was in den iMacs gekommen ist, dass du halt so eine kleine Infrarot-Fernbedienung, das war auch die gleiche oder fast gleiche Fernbedienung, die dabei gelegen ist, so Infrarot, dass du dort halt nur, und für das erste Ding hat ja auch rauf, runter, okay, zurück, hat ja gereicht. Ja, weil das war ja tatsächlich nicht mehr, was du auf dem Ding. Aber sie haben niemals diese komplexere Bedienung dann tatsächlich auf eine neue, sinnvolle Fernbedienung gebracht. Es geht ja so weit, dass, wie gesagt, Telekom und Swisscom und sowas jetzt irgendwelche Infrarot-Fernbedienungen von Hans Wurst, Fernbedienungsfabrik aus UK, bei diesen Boxen beilegen, damit die Leute nicht völlig verzweifeln. Und da ist Apple so stur, ich mag die Fernbedienung, die erste mit die schwarze, ne? Die fand ich gut. Aber hat halt niemand verstanden, weil das zu filigran war. Und wenn du halt irgendwie auf dem Sofa sitzt und ich mach mal Fußball und es kommt nicht Fußball, dann traurig.
Ja, ich meine, die Fernbedienung ist sicher ein Problempunkt und halt der Preis bleibt nach wie vor der zweite Problempunkt. Also es ist halt einfach so, dass Leute für so eine Set-Top-Box nicht ernsthaft Geld in die Hand nehmen. Und ernsthaft Geld in die Hand nehmen heißt in dem Fall 150 Euro, 200 Euro. Das ist einfach zu viel, weil du kriegst die meisten kriegen die Box einfach sowieso gestellt in irgendeiner Form von irgendeinem Anbieter, irgendein Schrottding. Und in den USA ist wahrscheinlich sowieso nochmal alles anders. Und dann hast du die regionalen Probleme, dass es regional halt überall unterschiedlich ist. Und dann bist du in Konkurrenz zu Amazon, die halt ihren Stick für nichts rauswerfen. Und ja, weiß nicht, ob da so viel mit gewonnen ist. Und ich meine, Apple kann natürlich sein übliches Spiel machen und sagen, ja, okay, du hast vielleicht ein bisschen mehr Privatsphäre und hast halt diesen praktischen kleinen Puck, den du da halt auch theoretisch in Urlaub mitnehmen kannst, um den dann da an den Fernseher zu hängen. Das kannst du ja alles machen. Also eigentlich ist es ein nettes Produkt und ich glaube auch, dass es technisch in jeder Hinsicht, also es gibt keine ernsthafte Konkurrenz dazu, aber es gibt auch keine ernsthafte Nachfrage danach.
Also Holger sagt gerade, dass die erste Fernbedienung, dass die weiß war. Ja, von dem iTV, die war noch weiß und Infrarot, aber dann die erste von dem richtigen Apple TV mit iOS drauf, die war schwarz und die fand ich gut. Ja, also die mit dem Touchpad oben drauf, mit der Daumenbedienung, die fand ich sehr gut. Und ich habe neulich auf der etwas neueren Fernbedienung mit dem Ring oben, habe ich eine neue UI-Interaktion entdeckt, die ich noch nie gesehen hatte. Die kennt niemand. Ich glaube, die kennt bei Apple noch nicht mal irgendjemand. Wenn du eine sehr, sehr lange Liste hast, die du von Hand nie durchscrollen könntest, dann gibt es einen Modus auf dieser Fernbedienung. Du drückst nach unten, die Liste fängt an, langsam zu scrollen. Dann fängt sie an, ein bisschen schneller zu scrollen. An der Seite kommen Punkte. Und wenn du dann loslässt, aber schnell genug weiterklickst, klick, 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 dann macht der so seitenweise Scrolling auf dieser Liste. Oh. Das ist fantastisch. Du kommst durch die längste Liste, kommst du in 0, nix durch. Da hat bei Apple vor 5 Jahren jemand nachgedacht und halt vergessen, es den Leuten zu sagen, dass das geht. Das
zu dokumentieren.
und da sind sicherlich schöne Ideen drin, wie man aber das kapieren Leute nicht und die wollen halt Lautstärke rauf, runter, Programm rauf, runter und das ist einfach nicht mit dem Ding abzubilden. Aber gut. Jetzt mit dem, was da für ein neues Gerät kommt, ich bin gespannt, ob sie irgendwas in Richtung Lautsprecher mit dem Ding machen, in Richtung HomePod, weil ich glaube, da ist eine Lücke so. Ich weiß aber nicht, ob Leute bereit sind, dafür Geld auszugeben, weil wenn ein Besuch im Mediamarkt ein Anzeichen ist, dann sind Leute nicht bereit, für Ton Geld auszugeben. Weil da stehen schon diese 3 Soundbars, aber keine richtigen Lautsprecher. Und das, was in den Fernsehern eingebaut ist, ist eine Beleidigung für sämtliche Ohren, die man so finden kann. Und aber es scheint okay zu sein.
Ja, was ich meine, was gucken die meisten Leute? Die den ganzen Tag irgendwie der Fernseher läuft. Ich habe ja keinen Fernseher mehr zu Hause, brauche ich aber auch nicht, weil ich brauche mir ins Küchenfenster stellen und kann auf 3 Fernsehern gleichzeitig Fernsehen, die halt auf der anderen Straßenseite sind, weil die Leute halt riesen Fernseher haben. Und wenn ich sehe, was da den ganzen Tag läuft, also wenn da hochqualitatives Fernsehen läuft, dann ist es Peppa Pig und ansonsten läuft da halt die ganze Zeit irgendein Scheißdreck von einer Soap Opera über die nächste Reality-Scheiß bis hin zu Fußball oder Formel 1. Und für alles das ist es einfach völlig irrelevant, was aus diesen Lautsprechern rausfällt, weil das den Leuten auch egal ist. Und wenn du halt einmal im Jahr dann, ich würde jetzt Jason Bourne sagen, aber das sieht einfach nur, wie alt ich bin. Also wenn man dir, weiß ich nicht, was man heute anguckt, wo es kracht und scheppert, was man unbedingt sehen will, dann scheppert das halt, weil die Lautsprecher schäbig sind, aber es spielt halt auch keine Rolle, weil diese Leute sowieso alle auf dem Handy hängen und die ganze Zeit durch TikTok scrollen und sowieso niemand mehr fernschaut. Also von daher, aber es spielt keine Rolle.
Es spielt keine Rolle, aber irgendwie ja schon, weil Netflix hat ja 1-2 Kunden, die da, vielleicht zahlen die auch nur das Abo und schauen nie rein, was weiß ich, aber zum Beispiel die Netflix-App hat jetzt auf dem Apple TV ein neues Interface gebracht vor einem Monat oder so und ich finde das ganz schlimm, weil was sie gemacht haben, ist, es ist weiterhin diese Liste von Zeilen, die du links und rechts scrollen kannst, aber das Leftmost Cover Art, die ist doppelt so groß. Mhm. Das heißt, du hast diese Hochkant-Poster und wenn du diese Poster zur Seite schiebst, dann wird das linkeste doppelte Größe. Was eine okay Idee ist, aber wie sie es umgesetzt haben, ist halt, dass links, ihr seht das jetzt alles falsch rum auf diesem Bildschirm, aber das links bleibt also dieses große Poster stehen und die kleinen Poster verschwinden drunter. Und das linkeste, was verschwindet, wird dann groß. Aber es ist dann schon da. Das macht von der Hierarchie von diesen 2 UI-Elementen keinen Sinn. Und ich finde es ganz, 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 ganz schlimm. Vielleicht stört nur mich das so, aber ich finde es einfach visuell von dieser Informationsarchitektur völlig falsch. Ich weiß, hast du es wahrscheinlich nicht gesehen, Leo, aber
nee.
Es ist ganz, ganz komisch. Es schreckt mich ab, diese App aufzumachen. Ja? Das ist jetzt, glaube ich, schlechter als die Prime-App und die ist schon nicht
gut. Ja? Okay, dann ist es ja wirklich wild.
Low bar.
Ja, und ich meine, Prime-Video haben wir jetzt auch mehrfach gesehen, die haben irgendwie kein Händchen, die haben kein Fingerspitzengefühl für irgendwas. Jetzt aktuelles Beispiel ist zum Beispiel wundervoll, dass sie aus den ganzen James-Bond-Postern haben sie die Pistolen rausgefotoshoppt.
Das ist ja fantastisch.
Ich war mir zuerst nicht sicher, ob das irgendein Witz ist, die sich. Die Headline habe ich in der Bild-Zeitung gelesen, an dem Kiosk. Da war die Bild-Zeitung und da stand es. Und dann dachte ich, okay, da muss ich mich nicht weiter mit auseinandersetzen.
Aber was ich theoretisch total lustig finde, es sieht halt aus wie Schwein.
Ja.
Das ist das Problem. Also, ich meine, das ein Problem ist ja nicht unbedingt, dass sie da die Waffen rausnehmen. Also, whatever. Aber wie? Es ist einfach so, okay, haben wir irgendjemanden, der ein Praktikum macht und noch nie Photoshop gesehen hat? Ja, die Person macht's.
Mhm. So, ja. Auch das, aber und dann schaust du dir an, welche Filme in dem Prime Video Interface hier in Deutschland irgendwie hochgespült werden und welche neuen Streaming-Partner sie da drin haben. Das sind nur irgendwelche Lederhosen-Jodelfilme. Es ist halt okay.
Ich habe gerade irgendeinen Partner Probeabo abgeschlossen. Und da war genau ein Film drin, der angeschaut werden sollte. Und der Rest ist einfach nur Schrott. Und ja, auch von dieser, was ich da auch immer abonniert habe, ich habe es wieder vergessen, hat nie was davon gehört. Das ist einfach sehr gut.
Naja, was bei dem Streaming-Geschäft bei Apple vielleicht auch noch interessant ist, ist zum einen Formel 1. Da wollen sie wohl in den USA jetzt ein bisschen einsteigen. Das ist noch nicht angesagt, aber alles sieht danach aus, dass sie sich irgendwie die Streaming-Rechte für Formel 1 in den USA einkaufen und dort irgendwas machen. Also vermutlich Eddie Q ist halt hinter Formel 1 her und möchte es Formel 1 und kriegt er Formel 1 für mutmaßlich $140 Millionen, was sie da jetzt im Jahr hinlegen. Im Jahr? Ja, ich glaube schon.
Wahrscheinlich.
Aber was hat Apple jetzt genau davon, da jetzt in einzelne Sport, also Fußball in den USA ist halt ein Ding, weil das war billig und das ist neu und das ist auch halt so eine Spielzeugliga. Da sind ja außer Messi keine Spieler dabei. So. Ja, also oh.
Und doch, ist nicht da irgendein Bayern-München-Dude hingegangen?
Ach, keine Ahnung.
Solange es nicht der Beckenbauer ist, spielt das für mich überhaupt keine Rolle.
Egal. Der Clou bei MLS war ja, dass sie das weltweit vermarkten konnten als Streamingdienst. Apple will ja natürlich gerne diese Geschichten auch so fahren, dass sie die für alle möglichst breit anbieten können. Und ich weiß nicht genau, wie sie das bei dem Formel-1-Deal jetzt machen können, weil da ist ja die rechte Geschichte auch relativ kompliziert dann in den verschiedenen Ländern. Also mal sehen, was da aus dieser Ankündigung rausfällt. Und ich meine, in den USA, Formel 1 ist in den USA ja auch nochmal was anderes als jetzt bei uns. Also da ist ja auch, letztlich ist es so eine Wette darauf, dass du halt die Popularität von Formel 1 extrem pushen kannst in den USA und dann vielleicht da eine Nachfrage erzeugst. Und sie haben ja ihren Film mit Brad Pitt, der ja tatsächlich kein Flop gewesen ist, sondern offensichtlich gut funktioniert hat und gut gelaufen ist. Und jetzt ja irgendwann auch mal zu, nicht mehr TV Plus, aber TV zum Streaming. Irgendwie im Dezember ist, glaube ich, Streaming-Termin. Also da sind natürlich schon Sachen, wo sie eine gute Kombination an Zeug haben. Und es ist halt die Grundfrage, warum macht Apple überhaupt den ganzen Kram? Warum macht Apple einen Musikstreamingdienst? Warum macht Apple einen TV-Streamingdienst? Warum hat Apple Arcade? Also ich meine, es sind halt Services, die irgendwie sinnlos sind, aber sie sind halt da und machen Geld. Und es ist nichts dabei, was irgendwie besonders auszeichnet, dass Apple das macht. Das ist halt einfach irgendwie beliebiges Zeug. Ich meine, sie geben sich bei manchen ja ganz offensichtlich Mühe. Sie geben sich auch bei Apple Music Mühe. Sie geben sich bei TV Mühe. Haben wir schon oft genug drüber gesprochen mit ihren Serien, die sie produzieren. Und Filmen hatten sie ja bis jetzt ein bisschen schlechteres Händchen. Bei Apple Arcade weiß man nicht, ob sie sich die Mühe geben oder was da um alles der Welt gemacht wird. Aber es ist trotzdem ist nichts davon irgendwas, wo ein spezifisches Apple-Ding irgendwie dran gehängt ist. Also das ist ja irgendwie austauschbar unterm Strich.
Ja, sie hätten halt die Möglichkeit, theoretisch ein schöneres, eine schönere App drumherum zu bauen. Aber das kriegt ja zum Beispiel NBA auch hin. Die NBA-App, die scheint ja recht weit vorne zu sein. Die haben da ein fähiges Team sitzen. Ja, und für Formel 1 hat auch ganz okay ausgesehen. Ich habe mir auch mal auf der Vision Pro dieses, das war Third Party irgendwas, so eine Vision Pro-App, die halt dann an jedes Auto auf der kleinen Spielzeugautobahn dann das Video dran gehängt hat und du hast so gesehen, wer ist wo, und das war so ganz lustig. Es hat dann aber auch, Formel 1 hat dann auch diese Buden wieder irgendwie weggeklagt und gesagt, lass das mal, das machen wir selber. Ja. Und weil da halt diese Datenfeeds sowieso anfallen, wo ist welches Auto, und sie haben diese Feeds in diesem Abo drin gehabt für jede Kamera von jedem Auto und so weiter.
Ja, bei Formel 1 fällt ja an Technik und an Daten fällt da ja unglaublich viel raus. Und wenn du das natürlich aufbereitest im Kontext von einem Bezahldienst für Leute, die das sehen oder einsehen wollen, ist das natürlich eigentlich extrem spannend. Die Frage ist halt, baut jetzt Apple da wirklich was drumherum, was das abhebt von dem, was schon da ist für Formel 1 und was das irgendwie wirklich besser machen würde? Und mein Vision Pro ist natürlich ein auch irrelevante Hardware dafür, die damit zu bespielen. Aber es war natürlich ein lustiges Konzept zu sagen, okay, dann lass halt nimm halt diesen 3D-virtuellen Kurs und schau dir das halt dann an, wo die Autos rumsausen. Das ist natürlich schon auf jeden Fall als Konzept zumindest nett gewesen. Und deshalb, also ich glaube, die interessantere Frage ist halt, ob sie da mehr machen, als jetzt irgendwie so ein bisschen Formel 1 zu streamen, weil das ist, glaube ich, können sie ja machen, wenn sie wollen, aber es ist halt irgendwie auch egal. Es muss schon mehr kommen dann.
Ich sehe jetzt die ganze Zeit Brad Pitt mit Kaffeemaschinenwerbung. Das interessiert mich ja, also ich bin richtig getargetet natürlich, weil ich suche gerade nach Kaffeemaschinen. Also ich hätte nach Kaffeemaschinen gesucht, wenn ich nicht meine eigene repariert bekommen hätte. Die Pre-Show hat heute berichtet, bitte und so Plus klicken, sehr gut. Ich weiß nicht, ist nur gerade Brad Pitt wegen Formel 1 in den Kopf gekommen.
Es gibt doch diesen Brad Pitt, ich weiß nicht mehr, für welche Kaffeebude macht der denn Werbung? Ist immer noch DeLonghi, weil es gibt diesen einen Werbespot, der so hinten und vorne keinen Sinn ergibt, wo der irgendwie mit einem Motorrad fährt er irgendwie los und dann ist Tag und Nacht und plötzlich ist irgendwie, und dann geht er in irgendein Geschäft, kauft so total irgendein so Dreckskaffee.
Wo einfach irgendwie Brad's Mix draufsteht oder irgend sowas.
Da steht irgendein Quatsch drauf und dann fährt er nach Hause und kippt den einfach in seine Maschine und setzt sich hin und da ergibt nichts, ergibt da Sinn. Aber sehr lustig. Neue Spots habe ich noch nicht gesehen.
Der neue Spot, der ist auch so nah am Ziel vorbei, weil eigentlich hätte er dort seine Rolle aus Inglourious Basterds wiederbeleben können. Aber er steht dann dort und der Witz soll sein, dass er ein Perfetto Kaffee macht, aber er sagt Perfetto viel zu Perfetto. Er sagt nicht Perfetto, sondern
Perfetto. Das wäre natürlich sehr gut.
So kurz davor, aber egal, meine Kaffeemaschine ist repariert, die ist jetzt nicht Perfetto, aber
geht ist genauso perfekt,
ist perfekt,
wie vorher war.
Genau. Die andere Sache ist mit Apple Sport und NBA und Kram, dass sie jetzt angesagt haben, dass sie in den USA für die USA ein paar Live-Spiele NBA in Immersive bringen. Und diese Pressemitteilung ist auch lustig, weil das ist jetzt für Spectrum-Subscriber, für einen spezifischen Kabelanbieter in Los Angeles. Die Kunden von dem können jetzt dieses Spiel dann, wenn sie dafür bezahlt haben, in den USA nur in LA live sehen, auf der Vision Pro, in der App von dieser Bude. Okay.
Das ist schon mal gut.
Gut. Zweitens werden sie jetzt davon Highlights nehmen, aber diese Highlights auch international und auch ganz in den USA national hinterher on demand rausspielen, so als Showcase für die Vision Pro. Also das müsstest du auch sehen können hinterher.
Oh, unbedingt.
Ja. Ich bin schon sehr gespannt, wie sie es machen, weil
klar.
Also Basketball ist halt ein kleinerer Platz quasi und da ist ja auch dort, wo ADQ immer sitzt in der ersten Reihe, da ist natürlich auch wahrscheinlich eine gute Sicht und das kriegst du wahrscheinlich auch gut hin, dass du, da musst du nicht besonders weit gucken, weil in der Vision Pro ist ja auch, wenn du Sachen hast, die ein bisschen weiter weg sind, das siehst du auch schon bei diesem Alicia Keys Studio, dass halt da die Auflösung aufhört, scharf zu sein und so. Also besonders weit weg kannst du nicht. Und sie sagen auch, sie haben ein paar verschiedene Einstellungen. Wie sie es genau machen, weiß man noch nicht. Ja, also was eine Courtside vielleicht an der Seite, vielleicht auf der anderen Seite, vielleicht über dem Korb, was sie halt da schon mal, sie hatten ja diese Bude eingekauft, die Immersive Sport verkaufen wollte mit den flammenden Basketbällen und so. Vielleicht haben sie auch diesmal wieder flammende Basketbälle dort.
Das habe ich ja ganz verpasst.
Ja, das war, ich weiß nicht, ob das YouTube-Video noch da ist von dieser Bude, die wurde vor 8 Jahren übernommen oder sowas. Und die hatten nur so ein Demo-Video in YouTube 360, wo sie halt eine Kamera über dem Korb hingehängt haben und dann so mit von Hand rein animiert so Flammen an den Ball. Mhm. Also Blödsinn, aber war lustig.
Ja,
so. Aber halt nicht für jeden Tag so, nicht für jeden Tag deinen Basketball irgendwie anschauen. Und das andere, was hier lustig ist, ist, dass drin steht, diese Kameras werden aufgenommen mit der neuen Ursa Cine Immersive Live Camera von Blackmagic. Das ist eine Kamera, die wurde noch nie angekündigt. Das ist ein komplettes Phantom-Produkt.
Das ist gut.
Weil die bisherige Blackmagic Ursa Cine Immersive, die es gibt, die kann nicht live. Die hat keine Live-Ausgabe, die man verwerten kann. Weil die hat bis jetzt nur einen SDI-Ausgang, wo du ein Rechteck rausbekommst, wo die zwei Kreise drauf sind, von den zwei Linsen. Und mit diesem Bild kannst du nichts anfangen. Das kannst du nicht live auf einer Brille previewen, das kannst du nicht live streamen. Die ganze Encoder-Geschichte mit dem DaVinci und mit dem Dings hinten dran kann damit nichts anfangen. Hat auch eine neuliche Alex Lindsay erzählt, wenn du auf dem Set bist mit der Blackmagic Ursa ohne live und du möchtest jetzt ein Preview-Bild haben auf der Brille, dann ist es so ein 5-Minuten-Roundtrip. Weil du gehst per Ethernet auf die Kamera drauf, lädst eine Datei runter, die sie gerade aufgenommen hat, steckst die auf deinen Mac, steckst deinen Mac an die Kamera, dann machst du dort dieses Vision Pro Immersive Utility auf und schiebst dieses File auf die Kamera und dann kannst du dieses Bild previewen. Das heißt, von ich stelle die Kamera hin, bis ich sehe, ob sie gerade steht, ist so ein 5-Minuten-Roundtrip.
Ja.
Und jetzt wollen sie live machen mit einer Kamera. Also es wird die gleiche Kamera sein, aber die hat eine neue Firmware drauf oder irgendwas anderes, dass du da live runtergehen kannst. Und sie brauchen dafür diese ganze Metadaten-Pipeline, um zwischen Kameras schalten zu können. Die müssen diese Metadaten von diesen Kameras, wo die Linsen genau hingucken, wie schief die Linsen auf einen Millimeter genau sind, das brauchen sie, und am Schluss per HTTP live rauszustreamen. Deswegen wäre es sehr interessant, wenn man das tatsächlich in LA live sehen könnte, ob der Stream mithält, wie lang die Latenz ist von Basketballfeld bis Feld auf der anderen Seite auf einer Brille raus und ob das tatsächlich so gut funktioniert und ob sie ihren, Apple hat Patente darauf für Livestreaming in Immersive, dass nur der Teil, wo du hinguckst, scharf übertragen wird, damit sie Bits sparen können. Mhm. Ja, das heißt, theoretisch, also ich meine, so ein Basketballspiel ist schon auch schnell, aber wie schnell kann da das Streaming drauf reagieren, dass du erst auf den Korb guckst und dann auf den anderen Korb guckst? Weiß nicht. Müsstest du rausfinden dann. Kannst du nach LA fliegen?
Noch nicht eingeplant. Ja, es ist schon spannend. Also ich meine, sie geben sich ja ganz offensichtlich Mühe mit dem Zeug und dass jetzt und in Kombination mit Blackmagic, dass das jetzt entsprechend gepusht wird. Und wenn sie jetzt anfangen, das ist ja eigentlich das Ziel, auf das offensichtlich hingesteuert wird, jetzt schon seit es die Vision Pro gibt. Diese Idee, Live-Sport zu streamen, zumindest mal, und sei es nur in LA für Kunden von einem Anbieter. Aber irgendwo muss natürlich ein Anfang gemacht werden. Und ich glaube, das ist schon super spannend. Also ich meine, wenn du wirklich Interesse daran hast, diese verdammten Basketballspiele oder Sport XY einsetzen, Spiele zu sehen, dann ist das wahrscheinlich schon ziemlich geil am Schluss. Weil, ja, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, das ist besser als ins Stadion zu gehen. Also ich bin keine, für mich ist dieses Sport anschauen sehr seltsam. Ich meine, Leute gehen ja auch offensichtlich ins Stadion nicht einfach nur, um da Fußball zu schauen, sondern um, keine Ahnung, Bier zu trinken und Wurst zu essen oder so. Also das Konzept sehr unklar. Oder sich zu verprügeln oder keine Ahnung. Oder irgendwie dieses bengalische Feuer anzuzünden. Also ich meine, da gibt es offensichtlich viele Kriterien, was da Reiz ausübt. Und natürlich kannst du dich auch zu Hause hinsetzen und bengalisches Feuer mit deiner Vision Pro zünden und dann dir irgendwie die Haare abfackeln oder sowas. Das kann das natürlich nicht abbilden, aber wenn du natürlich irgendein Spiel wirklich sehen willst und das dann tatsächlich live gestreamt wird aus mehreren Blackmagic Ursa Kameras und das tatsächlich von Latenz und Qualität her ungefähr das hält, und Basketball ist natürlich, wie du schon sagtest, ist halt eigentlich prädestiniert dafür als Sport. Es ist ja viel einfacher, als jetzt ein riesiges Fußballfeld einzufangen oder irgendeinen anderen Sport, der so ein bisschen auch Baseball oder sowas wäre wahrscheinlich super komplex. Basketball ist da eigentlich relativ gut für, und sie hatten ja eine so eine nachträgliche, was weiß ich, was das für eine Veranstaltung war, irgendein NBA All-Star Playoffs, keine Ahnung, die sie als so ein 5-Minuten- oder 10-Minuten-Zusammenschnitt hatten. Und der war ziemlich cool. Also soweit ich den noch in Erinnerung habe, das war ja kein Live-Spiel in dem Sinne, aber das sah echt gut aus, was da am Schluss rausgefallen ist. Und so auch für jemanden wie mich, der halt jetzt irgendwie nicht erstens von keinen Plan hat, wer die Leute sind, die da auf dem Feld rumhüpfen und von Basketball ansonsten mit Basketball ansonsten auch nicht allzu viel am Hut hat. Insofern, ja, also es ist halt interessant. Es sind halt einfach kleine Schritte, die sie da unternehmen, Stück für Stück.
Die, also allgemein wären ja wahrscheinlich eher Sportarten interessant, wo es in der Halle oder im Stadion nur sehr wenig sehr gute Plätze gibt, wo du halt nah dran sein willst, wo das Spielfeld nicht riesig groß ist. Also du könntest dir überlegen, dass irgendwie so 1-gegen-1 Sport, sowas wie Boxen oder Sumo ist wahrscheinlich voll super in Immersive. Wenn du halt
nicht sicher.
Wenn du Angst hast, dass der Typ irgendwie dich platt macht und nicht den Gegner. Ja. Oder halt
Boxen wird wahrscheinlich ziemlich gut funktionieren.
Ja, oder so, wenn du auch die olympische Disziplinen anschaust, was da halt besser und schlechter funktionieren würde, halt irgendwie, weiß nicht, es ist halt auch bocklangweilig auf Fechten oder sowas, ja, aber das würde wahrscheinlich gut gehen.
Ja, klar.
Aber es ist wirklich langweilig, sehr langweilig zum Beispiel.
Es wird jetzt Leute geben, die wahrscheinlich sagen, so sehr spannend Fechten, aber ich meine.
Oder halt sowas wie, wo halt die 60 Frames im US-Fernsehen auch irgendwie an die Grenzen kommen, dass du halt bei Hockey siehst du ja zum Beispiel wahnsinnig schlecht, wo der dumme Puck ist, weil der sich so schnell bewegt. Ja, und vielleicht ist das mit den 90 Hertz voll gut und viel besser, wenn du da irgendwie die Bewegung besser auflösen kannst. Also da gibt es schon Optionen, aber es gibt halt weiterhin keine Zuschauer für das Zeug. Deswegen die Frage nach den Produktvision von Apple für die Vision Pro, also jetzt kommt nächste Woche oder irgendwann diesen Monat vermutlich kommt diese M5 Vision Pro daher, die ansonsten unverändert ist, größtenteils vermutlich. Aber die Diskussion jetzt um die Facebook-Brille rum, die jetzt tatsächlich irgendwie bald chippt und für $900 oder $800 irgendwie sehr günstig daherkommt, hat die jetzt Apple tatsächlich jetzt aufgerüttelt und deswegen stellen sie Vision Pro Entwicklung mehr oder weniger ein und ziehen das ganze Team rüber zur AirPods-Abteilung, die jetzt irgendwie neue Vision Glasses bauen soll und diesem Meta-Produkt was entgegenzusetzen? Ich glaube, so schnell tickt dann Apple auch nicht oder brennt die Bude dort so?
Ja, das ist halt echt sehr schwierig einzuschätzen, was sie da genau machen und was sie rangieren, ganz offensichtlich. Also ich meine, wir sehen ja, dass mit der Vision Pro an und für sich auch nicht viel tut. Und wenn sie jetzt irgendwie die nochmal in schwarz und mit M5 oder welchem Chip auch immer und einem neuen Kopfband auf den Markt bringen, dann ändert sich ja an dem Gerät eigentlich nicht wirklich was. Die Frage ist ja insgesamt, wo diese Reise hingehen soll. Ist die Vision Pro als VR-Headset, ist das ein Produkt, was sinnvoll ist in 2, 3, 5 Jahren? Oder ist Apples Ziel, was ja zumindest auch aus der Außenkommunikation, zumindest aus Tim Cook Außenkommunikation ja einfach darauf hinausläuft, wir wollen eigentlich eine Brille bauen in irgendeiner Form, also eine Brille, nicht ein Headset, dann ergibt dieses Headset ja nur als Schritt dahin Sinn und nicht langfristig als Produkt. Auf der anderen Seite ist klar, dass du auf einer Brille im Moment natürlich diesen ganzen Immersive-Kram nicht abbilden kannst.
Und sagt das Gerücht dazu, wenn du die Brille unterwegs draußen trägst, ist es mehr so wie die Meta-Brille mit so einem Watch-Display, was vor dir schwebt. Wenn du zu Hause an einem Mac gehst, dann erscheint magisch Vision OS und alle Fenster auf dieser Welt erscheinen dir.
Ja.
Also so, nein. Aber
es ist halt lustig, dass jetzt in Gormans Newsletter so rausgemixt wurde. Als Konzept ist das natürlich lustig, die Idee, dass du dann eine Brille hast, die tatsächlich beides kann. Die Vorstellung ist auf jeden Fall eine sehr nette, wie die technisch realisiert werden soll zu einem sinnvollen Produkt, was bezahlbar ist und sich massenproduzieren lässt. Ist völlig unklar. Und wann überhaupt dieses Produkt halt kommen soll auf dem Markt. Und auch die, ich meine, Auch die Brillen haben noch nicht wirklich bewiesen, dass sie der Weisheit letzter Schluss sind und wirklich ein großes nächstes Ding sein können. Ich meine, wir sehen, dass die Ray-Bans sich verkaufen, aber es sind halt, die verkaufen sich halt auch, weil sie einfach Ray-Bans sind. Egal, ob Leute dann damit Videos machen und Musik, und du kannst halt einfach Musik hören damit und vielleicht mal ein Foto schießen. Aber das ist ja auch kein Massenmarkt. Und diese das Ray-Ban-Display, die Brille für $800, die wird sie, also ich meine, ich wäre ernsthaft erstaunt, wenn die sich in größeren Stückzahlen verkaufen würde. Die ist einfach zu skurril. Das ist ja ein Riesending. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ist ja immer noch eigentlich zu groß. Und dann ist sie doch wieder relativ teuer und kann zugleich relativ wenig. Also.
Ja, nee, es ist halt. Die Frage war so, ob Apple sich jetzt durch diese Brille von Meta unter Druck gefühlt setzt und ob jetzt Gurman in der letzten Woche seit dieser Meta-Präsentation oder zwei Wochen irgendwie von Apple mitbekommen hat, von seinen Vögelchen, dass da jetzt irgendwie wild umsortiert wird und irgendwie ein Haufen Developer von der Vision Pro abgezogen werden oder wo auch immer diese neue Abteilung jetzt sitzt, ob das die gleichen Leute sind oder wie das organisiert ist, da kommen wir gleich noch drauf, dass da gerade sowieso hin und vorne umgekrempelt wird. Und wo würde man das denn bei Apple aufhängen? Würde man das an der Watch aufhängen? Weil sie haben ja viele, die Zentrale bleibt ja weiterhin das iPhone. Ja, das iPhone muss die Zentrale bleiben, weil mobil hast du nicht mehr Compute dabei als dein iPhone. Ja, das muss, und auch deine ganzen Daten und deine ganzen Apps, die du installiert hast, die leben halt auf dem iPhone und müssen dann via Widgets oder Live-Activities oder was auch immer, so wie sie jetzt auf die Watch rüberkommen, müssen sie halt in die neuen Glasses irgendwie rüberkommen. Wo hängen sie das auf, diese Entwicklung? Hängen sie die an iPhones und den Widgets auf oder hängen sie die an der Watch-Abteilung auf oder machen sie es bei der AirPods-Abteilung, weil das halt so wie ein Wearable daherkommt, wenn das in eine Brille reinwandert?
Und die Möglichkeit
ist alles möglich, aber die Frage ist so bei Apple, ich habe das Gefühl, dass diese Aufteilung in diese Gruppen, in diese Abteilungen, dass da irgendwas auch schief ist, dass die nicht miteinander reden und dass deswegen auch so ein paar Chancen verpasst werden. Und ich glaube, da ist irgendwas faul. Haben wir ja letzte Woche, glaube ich, auch drüber geredet. So.
Ja, Doubling Down on Secrecy ist ja weiterhin ein Ding, offenbar.
Mhm.
Und da darf natürlich auch intern mit niemandem reden. Das macht es natürlich jetzt nicht besonders smart und besonders sinnvoll, wie man dann mit so einer Entwicklung voranschreiten kann an der Stelle. Also mir wäre unklar, wo sie es hinhängen sollten.
Wo, das ist auch so eine ähnliche Frage wie jetzt mit dem Pulssensor in den AirPods drin. Du hast ja den Pulssensor, hast du schon auf deiner Watch. Jetzt hast du den auch noch in den AirPods drin. Mhm. Jetzt kann zum Beispiel der Pulssensor von den Beats, der kann mit deinem Fahrrad sprechen, aber der Pulssensor von den AirPods kann nicht mit deinem Fahrrad sprechen.
Natürlich nicht.
Warum? Wissen die nicht, dass die Beats-Abteilung das gemacht hat oder gesagt, nee, ist wurscht oder kommt das noch oder das ist halt nach außen hin nicht konsistent.
Ja, wahrscheinlich hat ja niemand den Use Case dafür entdeckt, warum jetzt in dem Fall zum Beispiel die Ohrstöpsel mit dem Fahrradcomputer oder mit irgendeinem Third-Party-Device reden können sollten, weil der Use Case ist ja, ach, du willst laufen gehen und hast keine Uhr, dann steck dir doch Dinge ins Ohr und nimm das Riesentelefon mit, weil warum solltest du die Uhr mitnehmen? Und da ist das Ende der Geschichte um diesen Heart Rate Sensor in den Kopfhörern drin. Und wenn du halt die Geschichte nicht weiterdenkst oder es diesen Use Case vielleicht einfach gar nicht gibt, dann ist es ja legitim, es genau so zu machen.
Wenn die Vision Pro jetzt auf diesem Level, wo wir jetzt sind, stehen bleibt, mehr oder weniger. Und da sich nichts weiterentwickelt. Und es gibt die Vision Pro M2 und die Vision Pro M5 und dann hört's auf. War das dann alles für die Katze?
Das ist eine gute Frage. Also wenn sie natürlich Vision OS in irgendeiner Form als Betriebssystem mit den Fähigkeiten, die das Betriebssystem hat, auf eine kleine Brille bekommen, eine klassische Brille, egal wie dick oder dünn die dann auch sein mag, dann hat sich's wahrscheinlich schon gelohnt und dann hat sich auch dieser ganze Akt gelohnt, natürlich jetzt anzufangen, Basketballspiele und Deals zu schmieden für Basketball-Livestreaming in Immersive Video und den ganzen anderen Kram, den sie rund um Immersive Video machen. Also das kann man Apple ja nicht vorwerfen, dass sie da nichts tun würden.
Aber das Gerücht sagt ja auch so, dass sie jetzt die Entwicklung von der Vision ohne Pro eingestellt hätten deswegen, weil sie jetzt in Richtung Brille gehen.
Ja, das ist natürlich faszinierend, dass sie ganz offen, also ich meine, auch Apple stochert da halt nur. Sie kommen halt noch nicht, sie wissen, vielleicht haben sie einfach jetzt gemerkt, und da wird Meta sicher eine Rolle spielen, dass da doch jetzt zu schnell zu viel vorangeht bei Meta. Dass die Ray-Bans, die klassischen, dass die einfach Leute kaufen, die. Das hat Apple sicher auch gesehen. Und dass Meta jetzt in der Lage war, dasselbe zumindest mal mit irgendeinem Display tatsächlich zu einem marktreifen Produkt zu machen, was unter $1,000 kostet. Das wird bei Apple vielleicht doch auch tatsächlich Alarmglocken ausgelöst haben. Egal, wie sehr sich das jetzt bewährt am Schluss, dieses Produkt. Aber dann werden sie sich auch gedacht haben, okay, vielleicht müssen wir jetzt diese... Weil die Entwicklung an den Glasses, die gibt es ja bei Apple wahrscheinlich schon sehr lange. Und die werden sie auch irgendwie mal schleifen haben lassen, mal ruhen haben lassen. Und jetzt ist vielleicht ganz sinnvoll, das mal darum zu gruppieren und zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt mal auf diese Brille als Brille fokussieren und dieses Headset mal kurz zur Seite legen. Ob das dann heißt, dass wirklich wir nie mehr irgendwie irgendeine Form von Vision Pro oder eine billigere Vision Pro oder Vision ohne Pro sehen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Da können sie natürlich zum späteren Zeitpunkt ja auch wieder zurückkehren oder dann das Projekt entsprechend vorantreiben. Und VisionOS ist da. Und da sehen wir ja auch, in VisionOS fließt ja, ich meine, da fehlen ja immer noch auch native Apps und so weiter. Das heißt, es fließt Entwicklungsarbeit da rein, aber es fließt auch nicht der volle Aufmerksamkeit und die volle Arbeit in dieses Betriebssystem, weil es halt ein Nischenbetriebssystem ist, und das weiß Apple natürlich auch, dass das vorerst so bleiben wird. Und ja, jetzt müssen sie halt sehen, wie sie zurande kommen und wie schnell sie halt tatsächlich ein halbwegs sinnvolles Produkt da auf den Markt bringen können. Wenn Ende 26, also Ende nächsten Jahres, jetzt in einem Jahr, irgendeine Form von Brille präsentiert werden soll, dann ist wahrscheinlich sinnvoll, da jetzt mal ein paar Leute mehr auf dieses Projekt zu werfen, die ansonsten an irgendeinem Zukunftsvision-Headset schrauben würden.
Ja, nur Apple ist so schnell nicht mehr. Ja, also den iPod, ja, iPod damals haben sie in 0,0 um die von Idee zu Produkt gebracht.
Ja.
Aber so schnell sind sie nicht mehr.
Ja. Ja,
und die Vision Pro ist auch derart komplex, dass sie halt wahrscheinlich 7 oder mehr Jahre hingeschraubt haben. Und jetzt ist sie 2 Jahre raus und immer noch nicht weiter.
Ja.
Also da sind sie halt relativ zäh. Und das Snell meinte heute so, Apple ist zum einen relativ knausrig, einfach so von wollen nicht viel Geld raushauen. Sie können aber, und sie sind relativ langsam, was Neueinstellungen angeht. Mhm. Aber selbst wenn sie Leute neu anstellen, dann arbeiten die sich ein in eine bestimmte Abteilung, jetzt zum Beispiel Vision Pro und 3D-Apps schrauben und so weiter. Aber deswegen, wenn die jetzt, und das sehen wir auch manchmal, dass Apple offensichtlich von dem einen Projekt Leute abzieht und die in ein anderes Projekt reinsteckt. Das ist jetzt wichtiger. Ja?
Ja.
So, du hast diese Woche die Clips-App geschraubt. Vergiss es, brauchen wir nicht mehr. Die ist übrigens tot. Auch von Anfang an tot. Aber trotzdem haben sie die Clips-App rausgebracht. Und die war irgendwie ganz lustig und hatte diese lustigen automatischen Untertitel, was damals frisch neu war. Und haben sie einfach liegen lassen und tot gemacht. Aber auch die Leute, die das irgendwie gemacht haben, die müssen halt nächste Woche was völlig anderes machen. Die müssen nächste Woche irgendwie einen neuen Screensaver für ein Apple TV machen. Aber das ist nicht deren Spezialität. Und die müssen, du kannst ja Entwickler sind ja nicht irgendwie wie ein Liter Sprit. Die kannst du ja nicht einfach irgendwo reinkippen und das geht dann. Sondern die müssen ja sich auch erstmal einarbeiten. Die müssen wissen, was... wie das andere Team funktioniert, die müssen wissen, wie was damit gemeint ist und muss intern gut dokumentiert gewesen sein, was die Vorgänger dort hinterlassen haben. Und ich glaube, das ist alles problematisch, weil du kannst nicht einfach, das haben wir auch 100.000 Mal schon gesehen, alte Entwicklerweisheit, so du kannst nicht einfach mehr Entwickler auf ein Projekt schmeißen und deswegen ist es dann schneller fertig, sondern das wird dadurch nur komplizierter, weil du mehr neue Leute hast, die du anlernen musst und die machen dann vielleicht auch erstmal mehr Arbeit und lassen dein Projekt langsamer vorankommen, als wenn du erfahrene Leute hättest.
Definitiv, aber es ist halt die Frage, wie lange du also das Spiel spielen kannst. Du kannst natürlich sagen, das muss jetzt sich magisch in 3 Monaten lösen, das Problem, dann fährst du es halt per Definition gegen die Wand. Also da kannst du da machen, was du willst, weil das wird halt so nicht gehen. Aber du sagst, naja, gut, aber wir wollen ja eh die nächsten 3 Jahre an diesem Projekt weiterarbeiten, dann kannst du da schon neue Leute drauf werfen und dann musst du die halt da vernünftig integrieren und das wird das Ganze erstmal langsamer machen. Aber klar, wenn du das natürlich jeden Tag oder in Anführungszeichen jeden Tag machst, dass du Leute aus dem einen Team nimmst, ins andere Team wirfst und dann wieder feststellst, also dauernd quasi deinen Fokus anpasst, dann hast du natürlich schon das Problem, dass du dann insgesamt Geschwindigkeit verlierst. Also wenn Laserfokus halt eher so eine Lasershow ist, wo der Laser all over the place ist, dann ist das einfach kein gutes Konzept, wie man Talent irgendwie verwendet in so einem Produkt. Also
wir haben auch so eine Geschichte schon mal gehört über die iPhone-Entwicklung, wo irgendwie Scott Forstall durch die Teams gegangen ist, so ins Finder-Team gegangen ist, so wer ist euer bester Entwickler? Also der Schorsch da. Ja. Schorsch, komm mit, möchtest du hier an was total Geheimem, Tollen arbeiten? Und sagt der Schorsch, ja. Und dann darf er irgendwie einen Finder für iOS bauen oder sowas.
Genau, den Finder, ja, richtig. Wir erinnern uns alle. Aber so gut.
Das war gut gemacht, der Schorsch.
Das Beispiel war schlecht, aber ihr wisst schon. Und das hat sich dann aber gelohnt von irgendeinem, was weiß ich, hat der vielleicht vorher an Airport Wi-Fi gearbeitet und der durfte ein Wi-Fi fürs iPhone bauen. Okay, cool. Das hat sich gelohnt. Das war ein guter Trade-off, diese Entwickler dann irgendwie zum iPhone rüberzuschieben, weil das war das nächste große Ding. Aber was war denn die Zielsetzung bei der Entwicklung von der Vision Pro? Sollte die Vision Pro das nächste große Ding sein, so wie sie es extern behauptet haben? Oder sollte das halt nur ein Stepping Stone sein auf dem Weg zur Brille? Und da sind sie jetzt von Meta zum Beispiel irgendwie überholt worden, jetzt zeitlich zumindest. Jetzt, wie toll das Ding jetzt funktioniert, vielleicht auch nicht, weiß nicht. Aber das sind ja verschiedene Sachen auch. Und ich glaube auch, dass sie eigentlich gleiches Problem wie bei AI auch. Haben sie gesagt, ja, AI, wurscht, wir haben ganz tolle Chips und Machine Learning machen wir sowieso, alles top, brauchen wir nicht Grafikkarten bei Nvidia einkaufen. Aber sind sie überholt worden? Sind sie auf der rechten Spur von ChatGPT überholt worden und von der ganzen restlichen Industrie auch, die halt sich da irgendwas eingekauft hat? Jetzt sind sie in AR sind sie irgendwie hinterher, in AI sind sie hinterher. Wie lösen sie das? Ja, lösen sie das mit neuem Personal? Also Manager-Karussell dreht sich lustig weiter. Aktuelle Geschichte ist halt, dass der Jeff Williams jetzt geht und das halt jetzt umsortiert wird. Ja, Tim Cook auch wird irgendwann gehen, jetzt nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wann auch immer. Und da wird jetzt ein bisschen umsortiert. Also irgendwie Health and Fitness ist jetzt auch bei ADQ gelandet, was ein bisschen lustig ist.
Ja, wobei es natürlich als Dienst vermutlich gar nicht so verkehrt ist am Schluss. Also ich meine, da lässt sich halt dann irgendwie auch die Services Geld rauspressen. Insofern ist es wahrscheinlich ganz sinnvoll, das da bei Q einzuordnen. Aber klar, ich meine, wir sehen jetzt bei Apple war ja extrem statisch, was so die oberste Führungsriege angeht, über so lange Zeit, bis das natürlich dann Johnny Ive irgendwann verschwunden ist. Und das war vielleicht der größte Bruch. Und sonst hat Apple das ja geschafft, da relativ wenig Bewegung reinkommen zu lassen, was wahrscheinlich sinnvoll gewesen ist auch und gut gewesen ist. Aber du hast halt das Problem, dass du jetzt lauter Leute hast, die halt seit 20, 30 Jahren teilweise bei Apple sind. Und vielleicht hängt damit auch zusammen, dass halt gar nichts mehr in irgendeiner Form vorangeht an einem gewissen Punkt. Also außer natürlich bestehende Hardware. Also ich meine, das sehen wir von Jahr zu Jahr. Ist Apple in der Lage, bei den Hardware-Reihen, die sie haben, extrem sinnvolle Sachen zu liefern, glaube ich. Ich meine, wir haben über die aktuellen iPhones gesprochen, über das Line-Up und auch wenn Basti und ich anderer Meinung war oder wir, oder Basti anderer Meinung war zumindest, würde ich immer noch sagen, dass das diesjährige Line-Up ein ordentlicher Schritt nach vorne war und definitiv also irgendwie das beste Line-Up ist, was sie jetzt beim iPhone halt in sehr, sehr langer Zeit hatten. Ich sehe schon wieder ungläubige Blicke.
Naja. Also bei einem neuen Line-Up zu sagen, es ist das beste Line-Up, ist immer, ja, du musst schon wirklich viel falsch machen, dass das schlechter ist als das Vorjahres-Line-Up.
Ja, das ist richtig.
Und dass es besser ist als jedes andere davor, ist auch geschenkt, weil es ist ja ein neueres. Also,
ja, das stimmt natürlich. Das ist, ist natürlich so eine Sache, die ein bisschen, da sind so ein bisschen eine Selbstverständlichkeit mit drin, dass es irre wäre, wenn sie Rückschritte machen. Aber wir haben ja schon gesehen, dass du von iPhone-Generation zu iPhone-Generation ja durchaus auch mal Rückschritte schon gab. Ja, also die waren in mancher Hinsicht dann trotzdem besser, aber da gab es immer Sachen, die halt nicht so gut waren. Und das haben wir ja jetzt auch gesehen, die Diskussion halt über das Erhitzen vom 15 Pro und 16 Pro und jetzt der Weg zurück zu einem anderen Material und all den Kram, den sie jetzt halt gemacht haben. Das hat dann im Alltag vielleicht auch nichts wirklich ausgemacht, weil auch 15 Pro und 16 Pro waren ja gute Geräte. Also es ist ja nicht so, als wären die völlig verkehrt gewesen. Und insofern stimmt es natürlich. Aber es ist halt, Apple hat es halt nicht geschafft, irgendwo rauszukommen aus diesem, also so durchgetaktet. Ich meine, sie sind mit diesem Jahresrhythmus und Jahreszyklus so extrem durchgetaktet, sowohl was die Betriebssysteme angeht, als auch die Hardware, vor allem das iPhone halt spezifisch natürlich, dass sie da nicht mehr rauszukommen scheinen und dass auch nicht so richtig Platz ist, da wirklich was ganz Neues zu machen. Und alles, was halt drumherum passiert, und die KI haben sie, da haben sie einfach geschlafen. Also gerade was, oder einfach übersehen, dass Chatbots ein Ding sind. Bis zu einem gewissen Grad zumindest. Und die Frage ist halt, wir sehen ja, wie OpenAI jetzt voranprescht und schon wieder irgendein, ChatGPT ist ein Betriebssystem, ist eine Plattform. Alle wollen natürlich die nächste Plattform sein, die halt bis jetzt einfach Apple und Google waren, die Plattformen. Oder ja, sind, muss man sagen.
Ich meine, da haben wir ja, also du sagtest ja gerade vorhin, ne, wir haben Leute, die sind da super lange bei Apple und Apple ist sehr gut darin, ihre Bestands, also ihren Bestand oder Bestandsproduktpalette zu iterieren. Also das machen sie ja, wir haben sehen jedes Jahr eine Evolution. Also nicht ohne Grund ist möglicherweise, dass mindestens das iPhone 17 ohne irgendwas dahinter das beste iPhone, was es jemals gab. Ja. Und das Blöde bei Apple ist natürlich, dass sie im Vergleich zu OpenAI eine riesen Produktpalette haben inzwischen. Wir reden ja nicht ohne Grund jede Woche über diese Firma, weil wir können in einer Woche über die iPhones reden, in der nächsten Woche könnten wir über die Brillen reden, in der nächsten Woche über die Tablets, dann über die Macs, dann könnten wir nur über die Software reden, dann könnten wir über die Software auf dem Desktop reden, dann und so weiter, und dann kommen noch die Services und dann könnten wir eine Stunde lang über irgendwelche Formel-1-Filme reden, jede Woche fällt dir irgendwas ein und zur Not redest du eine Woche lang über den Store, weil da auch irgendwas hilarious ist. Und im Vergleich dazu, wenn du das vergleichst mit dem, worauf sich zum Beispiel OpenAI fokussieren muss, das ist komplex, keine Frage, aber alles ist irgendwie komplex. Aber OpenAI kann sich halt im Großen und Ganzen darauf konzentrieren, wie bauen wir ein Large Language Model und so ein bisschen Bells and Whistles außenrum. Overly simplified, ich weiß. Aber so im Großen und Ganzen ist das so der Kern, worauf du dich fokussieren musst. Und am Schluss musst du dich nicht drauf fokussieren. Und wie spielt jetzt unser Large Language Model zusammen mit unserem Phone? Und funktioniert denn dieses Large Language Model auch im Bildgenerator, den wir gleichzeitig in unseren Messaging-Dienst eingebunden haben? So, nee, es gibt eine Kernfunktionalität, wo eine API dran klemmt. Bitte schreiben Sie mir keine E-Mails. Ich weiß, dass das simplifiziert ist, aber am Schluss ist da halt viel weniger Overhead und du hast halt auch dieses Ganze, wir müssten verschiedene Divisions miteinander synchronisieren, nicht in demselben Ausmaß, wie das halt ein Apple hat. Und wir sehen das bei ja fast allen großen Unternehmen, die auf einer ähnlichen Skala arbeiten, wie Apple das tut. Nämlich, schau dir Google zum Beispiel an, die laufen in denselben Scheiß rein. Google ist noch viel rigoroser mit, wir killen links und rechts irgendwelche Dinge. Ne? Da schauen wir uns Clips an und sagen, hohoho, Clips. Während wir das Wort Clips sagen, hat Google 4 Projekte eingestellt. Also von daher, das ist einfach, glaube ich, ganz normal, umso größer so eine Bude wird, umso chaotischer und umso weniger umso weniger, mit weniger Geschwindigkeit fährt dieser Kahn. Das ist wie bei so einem echten Schiff. Wenn du ein Speedboot haben willst, dann ist das nun mal nicht so groß wie irgend so eine AIDA-Fregatte. Was weiß ich, wie man, weil ich habe keine Ahnung von Schiffen, was weiß ich denn. Aber große Schiffe sind langsamer als kleine.
Zwangsläufig? Weil die haben, egal, Schiffe weiß ich auch nichts.
Schiffe sind aber sehr überrascht von Schiffsvergleichen. Normalerweise Autovergleiche kommen plötzlich Schiffsvergleiche.
Ja, aber wenn an der Spitze von Apple jemand fehlen sollte, der einen Überblick über das große Ganze hat und halt nicht nur irgendwie goldene Statuen verteilt oder sowas, wäre das der Turnus? Ist er da der Richtige dafür? Ich meine, wir kennen ihn jetzt auch nur aus diesen 17 Videoclips, wo wir immer gesehen haben. Und wir wissen, dass die Hardware, die sein Team offensichtlich abliefert, ziemlich geil ist.
Ja, ich glaube, das ist am Schluss aber wirklich das, wo du das können wir von außen wahrscheinlich nicht so gut einsehen. Weil die Frage ist ja am Schluss, wie funktioniert so eine Person innerhalb des innerhalb des Unternehmens, nicht des Universums, also ja, wer weiß. Weil die Frage ist, was planst du, also was möchtest du wann erreichen und schaffst du es, das dann auch zu liefern, ist das deutsche Wort für delivern. Wann schaffst du das auch zu liefern? Und wie komplex ist es und wie viele Units musst du gleichzeitig synchronisieren? Weil das bringt natürlich nicht zu sagen, wir nehmen jetzt einen Turnus und setzen den an die Spitze, weil der jedes Jahr, was macht Turnus gleich wieder?
Hardware.
Ja, okay, weil der jedes Hardware overall?
Ja.
Okay, gut, dann ist es relativ beeindruckend, weil es würde natürlich nichts bringen zu sagen, okay, wir nehmen Person XY, weil die bringen jedes Jahr einfach ein neues Update von iCloud raus. Weiß ich nicht, weil es vielleicht weniger kompliziert wieder als was anderes, aber dann wenn du dann jemanden hast, der einen proven Track Record, um im Bayerischen zu bleiben, hat, der von aus mehreren Subdivisions, alter Verwalter. Was ist denn heute los? das schafft aus mehreren Subdivisions gleichzeitig zu bestimmten Zeitpunkten neue Produkte rauszubringen und da immer wieder und wieder abzuliefern, dann ist das vermutlich die richtige Person. Und wenn ich mir jetzt im Vergleich zum Beispiel einen Federighi anschaue, und Federighi würde ich mir lieber angucken als die Person, die von vorne bis hinten durch eine Keynote moderiert. Aber du ist es natürlich bei jemandem, der VP Software Engineering ist, das ist auch kompliziert, aber bei Software ist es viel leichter zu sagen, okay, und das ist jetzt das iOS 26 Paket. Weil da kannst du nicht sagen, ja gut, da fehlt halt jetzt unten, ist ein Loch drin, ist blöd, aber da sind wir nicht fertig geworden. Das geht bei Hardware nicht, bei Software geht das schon, weil dann lässt
Aber das geht ja eigentlich bei Software auch nicht, dass da unten ein Loch drin ist. Aber jetzt ist ja in iOS 26 unten ein Loch drin.
Eben, genau, aber da fällt es vielleicht nicht so auf. Und wenn du die Software nicht einfach von unten anguckst, dann siehst du das Loch auch nicht.
Das ist ja genau
die Frage. iPhones ist ja genau kein Loch mehr drin, sondern
USB-C ist noch drin, aber ja. Aber jetzt mit Software ist ja auch so eine Frage. Man könnte ja argumentieren, dass iOS 26 wäre lieber als iOS 27 nächstes Jahr rausgekommen, weil dann wäre es runder gewesen. Dann hätten sie sich vorher über die Menge der Glasigkeit Gedanken machen können, anstatt während der Beta-Phase und zwischen 26.0 und 26.1 noch an allen Reglern zu ziehen, wie durchsichtig das jetzt ist. Wie ist dann diese Entscheidung gefallen? Nee, das machen wir jetzt. Ist das auch schon diskutiert, weil es ist ein Ablenkungsmanöver, damit die AI-Fehlstelle nicht so auffällt, damit das große AI-Loch unten im iPhone nicht so auffällt?
Definitiv. Also da sitzt jemand und trommelt und schießt gleichzeitig alle Raketen und Fireworks, whatever, Feuerwerk und schießt das komplette Feuerwerk gerade ab. Ja, damit niemand sieht, wie gerade irgend so ein sehr schlechter Zirkusclown einfach dauernd von seinem Einrad fällt.
Und wir sehen auch bei Apple, dass jetzt zum Beispiel John Gianandrea, der von Google eingekauft worden ist, teuer, weil der war dort ein wichtiger AI-Forscher, wie der halt wahrscheinlich ein sehr guter AI-Forscher ist, aber jetzt in der Abteilung bei Apple zumindest nichts zustande kriegt, was man irgendwie vor Kunden setzen könnte. Das hat ja miteinander nichts zu tun, ob einer sehr clever ist und ob einer ein sehr guter Manager ist, der dann dieses Team irgendwie unter sich führen kann und sowas. Und aber dann haben sie jetzt trotzdem halt, falls er tatsächlich dafür verantwortlich sein sollte, wie das jetzt nach außen hin aussieht, 18 Monate Zeit verschenkt, wo halt nichts zustande gekommen ist. Also nichts Sinnvolles, zumindest außer Writing-Tools, die wir beim Release mal ausprobiert haben und dann nie wieder.
Ja, ich meine, die Writing-Tools sind gar nicht so furchtbar verkehrt. Sie sind einfach komisch, weil sie so, die Bedienoberfläche ist halt komisch da dran gepflanscht und die machen halt einfach nur so ein Okay-Ergebnis. Und das ist natürlich alles relativ wenig begeisterungswürdig. Also der Punkt ist halt natürlich, dass der Hype-Zug ist halt ganz woanders. Das ist, glaube ich, klar. Den hat Apple einfach verpasst. Ich weiß nicht, ob es so viel besser gewesen wäre, wenn sie gesagt hätten, oh ja, wir müssen jetzt auch in unseren eigenen Chatbot unbedingt rauskippen. Weiß nicht, ob damit wirklich was gewonnen gewesen wäre oder in diesem Rennen mitzuspielen, wo der Rest der Branche sich tummelt. Und das heißt natürlich auch, wie verrückt einfach Milliarden in Datencenter zu pumpen und versuchen, ein Modell nach dem nächsten irgendwie trainiert zu bekommen und das alles darum zu stochern und irgendwas von AGI zu erzählen und wir sind und jedes Jahr sind wir so kurz davor, irgendwie diesen Punkt zu erreichen, den wir nicht erreichen. Das weiß nicht, ob das so grandios wäre. Das Komische ist halt, dass sie wie immer, als sie Apple Intelligence natürlich angekündigt hatten, mit dem üblichen Grandeur daran gegangen sind und gesagt haben: So, oh, hier, jetzt Apple Intelligence, so beste KI-Geschichte. Und dann hast du halt gesehen: Okay, es ist halt so okayischer Kram, der so irgendwie komisch dran gepflanscht ist und manches ergibt mehr Sinn, manches ergibt weniger Sinn, aber nichts davon ist halt in irgendeiner Form spektakulär oder weltbewegend und das Einzige, was auf dem Papier faszinierend war, ist halt bis heute nicht geschippt und wir werden sehen, ob sie das nächstes Frühjahr geregelt bekommen. Und wenn sie das geregelt bekommen oder überhaupt jetzt auch darauf umschwenken, zu sagen, wir nehmen einfach sowieso, wir lassen einfach alle anderen Anbieter ran, ihre Modelle, wir optimieren unsere Hardware weiter, das ist unser Kerngeschäft, das ist das, was wir am besten können, das, was wir jedes Jahr unter Beweis stellen, neue Chips, neue Hardware, auf der du natürlich diese KI-Modelle einfach dann auch draufwerfen kannst. Zumindest dann manches davon lokal, manches natürlich serverseitig, dann ist sowieso wurscht. Und schauen wir mal, was da jetzt rausfällt und ob sie halt zu dem Punkt kommen, dass sie ein Siri-Produkt hinbekommen, was halt einen Mehrwert bietet, sei es halt durch irgendeine Form von Websuchfähigkeiten, die hoffentlich nicht völlig verkehrt sind und damit wäre wahrscheinlich schon ein guter Schritt gewonnen. Da müssen sie auch nicht unbedingt einen puren Chatbot bauen, sondern halt irgendwas, was halt Informationen abfragen und sinnvoll zusammenfassen kann. Wenn das funktionieren würde.
Wenn das mal funktionieren würde. Und wenn, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den Apple, glaube ich, sehr aus den Augen verloren hat, wenn ihnen die Developer dabei mitspielen.
Ja.
Und so wie Apple halt mit den Developern umspringt, halt eher nicht. So im Großen und Ganzen ist da der gute Wille von vielen Buden, glaube ich, auch weg. Von Großen und von Kleinen. Die Großen spielen halt mit, weil sie müssen und die Kleinen müssen halt auch irgendwie. Aber da ist schon viel Goodwill irgendwie verbrannt worden für, glaube ich, wenig Gewinn, den jetzt Apple da irgendwie. Sie können halt mit eiserner Faust irgendwie zuschlagen und alle müssen sich beugen, aber die spielen ja dann nicht gerne mit bei dem Spiel. So, ja, wir haben jetzt auch gesehen, dass der Altstore irgendwie 6 Millionen Kapital eingesammelt hat und in weiteren Ländern starten wird und das kann Apple nicht recht sein. Das hätten sie komplett, die ganze Altstore-Geschichte, die ihnen irgendwann noch mehr in mehr Ländern um die Ohren fliegen wird, hätten sie vermeiden können, indem sie netter gewesen wären und offener gewesen wären und ihre eiserne Faust im App Store halt nicht so knallhart zugedrückt hätten.
Ja. Ja, also ich meine, sie hätten sich viel von dem ganzen Digital Markets Act hätten sie sich einen Großteil sparen können, wenn sie irgendwie sinnvoll ihre Plattform unter Eigenregie geöffnet hätten. Aber dazu war offensichtlich niemand gewillt, das auf oberster Ebene zu machen. Und jetzt sitzen wir halt in dem Schlamassel und Der Schlamassel ist ein Teil des Schlamassels, ist halt, dass wir als Kunden halt bestimmte Sachen jetzt dann bestimmte Funktionen halt nicht haben in der EU und dass das alles nervend ist und Firlefanz.
Naja, aber das ist ja auch so ein Move von Apple, jetzt neue Funktionen für die EU abzudrehen und zu sagen, haha, ihr hättet doch sicherlich auch gerne irgendwie iPhone Mirroring, könnt ihr aber nicht haben, weil die EU so böse ist. Aber EU ist null böse in dem Zusammenhang. Die möchten nur, dass das offen ist. Und da weigert sich einfach, Apple ist ja, hat ja proaktiv diese Features jetzt rausgestrichen, ja, um behaupten zu können, seht mal her, die EU ist sehr schlecht. Und das ist halt auch, also jetzt nicht gelogen, aber schon auch nicht richtig aufrichtig.
Ja, ich weiß nicht, ob wir um diesen Punkt der Aufrichtigkeit, da sind wir, glaube ich, schon lang vorbei an dem. Also ich glaube, den Aufrichtigkeit müssen wir nicht suchen in diesem Spiel. Das ist, glaube ich, vergebene Mühe. Aber es ist halt, wäre halt trotzdem schön, wenn wir zu einem Punkt kämen, wo sich das sinnvoller zusammenfügt. Also wir sind sind ja ganz offensichtlich in der Sackgasse gelandet, also was mobile Plattformen angeht. Und wir sehen ja im Moment auch, dass Google jetzt den Hahn ja weiter zudreht. Also wir steuern ja, im Moment steuern wir ja auf eine Welt hin, wo du auch nicht mehr sagen kannst, ja, dann wechsel halt zu Android. Da hast du halt, natürlich kannst du da immer noch irgendwie dein eigenes ROM dann, ja, rummachen und deinstallieren und du hast natürlich schon noch mehr Möglichkeiten, aber wenn Google da jetzt auch die Greifer anlegt und das so zusammenzurrt und Entwickler sich registrieren müssen und halt ihr Zeug nur noch entsprechend, also dasselbe Schema, was Apple bis zu einem gewissen Grad ja mit der Notarisierung auch fährt, also der Entwickler halt registriert sein müssen und dann da praktisch geprüft werden. Und klar, kannst du argumentieren, das bringt sich ja ein Pünktchen mehr Sicherheit an verschiedenen Stellen, also zumindest ein bisschen. Aber wir steuern jetzt halt wirklich auf eine Welt zu, wo wir dann nur noch, wir haben zwei Mobilbetriebssysteme und beide sind mehr oder weniger zugedongelt vom Hersteller und mehr oder weniger unter kompletter Kontrolle des Herstellers. Das ist die Welt, auf die wir jetzt zusteuern. Bei Apple war das schon so und da hilft es auch nichts, dass wir jetzt in der EU irgendwie ein paar andere App-Läden haben, die halt aufs iPhone dürfen, weil auch da müssen ja, alle Apps müssen ja nachher wie vor durch Apple durchlaufen und wenn wir Android-seitig auf eine sehr ähnliche Welt zusteuern, dann bleibt da halt nichts mehr übrig. Dann bleibt nur noch der Desktop-Computer bleibt dann noch übrig.
Naja, und da ist ja auch die Frage, wie offen die wirklich sind und so. Ich meine, morgen, 14. Oktober, ist Supportende von Windows 10 und damit haut es halt viele Kisten, also nicht, die laufen schon noch, aber die heulen halt zum einen rum, zum anderen kriegen sie keine Updates mehr. Wenn Microsoft ja auch eigentlich diese Updates produziert, nur nicht mehr hergibt, ohne den entsprechenden Supportvertrag. Also diese Updates, die werden weiterhin gebaut, nur du darfst sie nicht mehr haben. Außer du weißt, wo du ziehen musst, an welchem Schalterchen, damit du sie trotzdem bekommst. Aber es ist halt schon, ich hatte damals im Hinterkopf, dass Windows 10 die letzte Windows-Version ist und dass wir diesen Tanz nicht weitermachen, sondern dass das halt kontinuierlich jetzt weitergebaut wird. Aber ist jetzt so, Windows 11 musst du jetzt dann irgendwie machen. Das bringt halt für den Bastlermarkt die jetzt viele, viele billige Hardware auf den Markt. Das ist vielleicht das einzig Positive von der Geschichte, dass du jetzt die ganzen Windows 10 Kisten herkriegst. So wie ich hier einen Haufen von Windows 7 Kisten habe, die einfach aus dem Support gefallen sind und bis heute einfach wundervoll laufen.
Klar, natürlich.
Und zum einen ist es halt schlecht, dass das nur zwei Systeme sind. Zum anderen ist es sehr, sehr schlecht, dass diese beiden Systeme in den USA zu Hause sind. Und wenn die USA halt unweigerlich wenn es da weiterhin so bergab geht und danach sieht's aus, dann werden sich diese Firmen halt auch irgendwann so weit erpressen lassen, dass sie halt auch weitere solche Entscheidungen auch für die EU-User irgendwie anlegen. Ja, und ist halt irgendeine App im Store, die jetzt dem Präsidenten nicht gefällt und dann wird die halt auch in der EU abgedreht. Man kann halt Apple sagen, nee, machen wir nicht und dann wird halt Apple zugemacht, dann machen sie es halt doch. Oder halt noch schlimmer, wie jetzt gerade so im vorauseilenden Gehorsam und so. Ne? Gibt keine gesetzliche Grundlage, irgendeine App aus dem Store zu schmeißen, aber wenn irgendjemand fragt, dann machen wir das schon.
Ja, ist unklar, wo die Grenze halt ist und wann der Punkt erreicht ist, dass da tatsächlich irgendeine Form von Widerstand entsteht. Wir haben ja bis jetzt gesehen, dass Silicon Valley praktisch komplett einfach umgekippt ist und gesagt hat, okay, super, Trump, MAGA, alles gut, alles gut. Hier ist Geld, hier sind Goldstatuen, hier ist irgendein Dreck, wir machen das einfach. Und es ist irgendwie unklar, warum. Es ist ja eigentlich spektakulär, wenn du die Historie von Silicon Valley dir anschaust und vielen von den Buden. Ich meine, das ist vielleicht natürlich auch alles schon längst verloren gegangen. Also das sind Dinge, die vielleicht schon, ja, wenn du das, don't be evil als Motto und dann irgendwann so, okay, lass mal das Motto irgendwie wegnehmen, das Motto. Und Apple war ja so einer der letzten großen Firmen, die noch immer noch gesagt haben, ja, wir haben irgendwie halt, wir haben hier Werte und Dinge, die wir verfolgen. Und dann siehst du halt am Schluss, ja, okay, ja, es ist so mit diesen Werten und Dingen.
Ja, die sind flexibel,
die Werte. Die sind auch relativ störend an einem gewissen Punkt, diese Werte. Ja.
Du siehst auch bei den anderen Firmen, also irgendwie Microsoft hat keinerlei Skrupel, irgendwie mit Elon zusammenzuarbeiten und die Chatbots da irgendwie hin und her zu schieben. Und ich schaue mir das ja weiterhin so ein bisschen an, wie das auf ehemals Twitter irgendwie los ist. Und es ist jede Woche ein weiterer Tiefpunkt. Es gibt keinen Boden, wie tief das da sinken kann. Und die spielen da alle wundervoll mit. Mit den anderen Silicon Valley, also jetzt mit OpenAI und so, kann man sich mal deren Dev Day irgendwie anschauen. Das ist hier so ein Ding, was sie jetzt gebaut haben, wo sie halt quasi mit Webseiten sprechen können, mit Diensten im Web sprechen können. Das heißt, der Betreiber eines Webdienstes, sowas wie Booking oder Uber oder was auch immer, oder Spotify, stellt eine Schnittstelle mit MCP bereit für OpenAI zum Reinhängen. Und dann kannst du halt sagen, ich brauche eine Playlist für meine Party heute. Und dann fragt der ChatGPT den Spotify nach einer Playlist. Der gibt eine Playlist und der steckt die Playlist in deinen Account. Dann kannst du die Musik hören und so weiter. Das wäre für Apple auch nicht blöde gewesen. Aber die haben halt dieses ganze UI-Kit und ihre App-Frameworks dazwischen sitzen und halt keinen Weg quasi an dem Ding vorbeizugehen, direkt auf die API von diesem Dienst zuzugreifen. Ja. Und das hinter Intents und sowas zu verstecken, ist zu komplex. Ich glaube, das passiert so nicht. Und auch dieses wunderschöne Beispiel, ich brauche eine Reise, gib mal Expedia, gib mal einen Flug. Expedia kann auf seine eigene API nach den Flügen viel besser suchen, als wenn jetzt irgendwie UI-Kit in der Expedia-App rumklicken muss und dann suchen muss, hier 12. Dezember und hin und her. Ich glaube, man sollte sich auch nicht von OpenAI abhängig machen, weil das ist genau die gleichen Probleme wie alles andere. Ja. Weil wenn die zu mächtig sind, dann drehen die auch irgendwann die Daumenschrauben an und pressen da das Geld raus, weil Geld brauchen sie. Die GPUs sind teuer. Da war gerade so eine lustige Übersicht, wofür sie ihr Geld ausgeben. Und es waren 3/5 war für Training und 2/5 war für Inferenz, also fürs Ausspielen dieser Dienste dann. Das ist schon ein Haufen Training auch.
Definitiv.
Ist das ein Ding, dass quasi Webseiten ihre Dienste an den Agent über MCP bereitstellen? Ich glaube, das könnte funktionieren.
Also ich meine, wir sehen es ja grundsätzlich schon überall. Also wenn man beispielsweise irgendwie ein CLI-Tools wie ein Cloud Code oder sowas benutzt, da hängst du dir dann sowieso dauernd irgendwelche MCP-Dienste rein. Und das funktioniert, also das hat ja der Beweis, dass das funktioniert, der ist ja schon angetreten. Also das ist ja jetzt tatsächlich nichts Neues. Und nachdem es da ja quasi eine, ich sag mal Schnittstelle gibt, warum sollte man das nicht benutzen, um das den Agents übergeben zu können? Und also ich meine, ich bin jetzt, wie viele wissen, und viele werden auch überrascht sein, gar kein AI-Forscher, aber mir würde keine bessere Idee einfallen. Und also ich mache das ja nicht anders, dass ich mir irgendwelche Zusatzinformationen oder Zusatzschnittstellen per MCP da reinklemme. Warum sollte man das da dann nicht genauso machen?
Ist das der Todesstoß für die mobile App, dass du direkt mit dem Service sprichst, ohne Website und ohne App dazwischen, sondern dass du direkt über ein Textinterface mit den Sachen sprichst oder nicht? Oder willst du in Spotify rumklicken, so hier such mal einen Song von dem Artist und das sortier mir die Alben rückwärts chronologisch und dann gib mir das Beste da, wo die meisten Sternchen dran sind, oder sagst du einfach hier, spiel mal von hier Radiohead bitte, danke, und dann kommt schon irgendwas, weil die Dienste, die haben ja Die Dienste überlegen ja auch dran rum, wie sie ihre Informationen in ihren Datenbanken den Usern präsentieren sollen oder nicht sollen. Oder Spotify hat Playlisten und irgendwelche User können Playlisten bauen. Auf YouTube können Leute Playlisten bauen von Videos, die sie gesehen haben. Aber der Algorithmus, der gibt auch pro User irgendwie sinnvolle Vorschläge irgendwie raus und so weiter und so fort. Ist das ein Problem für Apple, dass halt der Anreiz, falls sowas wie dieses OpenAI-Ding mit diesen Apps über MCP, falls es abheben sollte, falls es Leuten einen fauleren Weg gibt, auf die Daten in diesen Diensten zuzugreifen, ist das ein Problem für Apple?
Ey, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also das ist dann ein Problem für Apple, wenn sie den Weg nicht auch gehen. Also wenn Apple diesen Weg mitgehen kann und ähnlich mit Dienste interagieren kann, ist es für sie kein Problem. Aber ich meine, was das ja löst, ist dieses, ich sage meinem Assistenten, welcher das auch immer sein mag, yo Dingus, spiel mir mal bitte, keine Ahnung was, Thrash Metal, weil ich heute besonders wütend bin. Ne? Und dann kriegt, wenn ich das jetzt meinem Gemini sag, der, weiß ich nicht, was dann passiert, aber vermutlich nichts Gutes. Aber vielleicht, wenn das über mit, also wenn der AI-Agent über MCP-Protokoll mit Spotify reden kann, kommt vielleicht hinten was Sinnvolles bei raus. Und wenn ich dem sagen kann, sag mal, wenn ich jetzt in 2 Wochen echt billig in Urlaub fliegen will, was mache ich denn dann? Wo fliege ich denn dann hin? Mit welcher Airline? Und das Ding kann das dann selbst machen, dann ist das schon sehr viel angenehmer, als wenn ich mich eine halbe Stunde hinsetzen muss und rumklicken muss. Also von daher ist das auf jeden Fall ein Gewinn und Apple, es spricht ja nichts dagegen, dass Apple das auch benutzt und dass Apple das auch macht. Also spricht nur dagegen, dass sie offensichtlich noch nicht so weit sind, dass sie überhaupt irgendein sinnvolles AI-Ding haben, in das sie MCP-Server reinstecken.
Na, aber sie haben ja das Problem, dass sie den Anreiz haben, bei Apple die Developer im App Store leer zu melken und dort die 30% abzugreifen. Aber jetzt für diese Beispielfälle dort von Booking und von Uber nehmen sie ja kein Geld. Da melken sie ja nicht mit. Das ist ja außerhalb, Kommerz, der außerhalb passiert. Also eigentlich müsste es ihnen schon dran gelegen sein, aber das heißt halt auch, dass dann die App von diesen Anbietern nicht mehr wichtig ist, dass du halt nicht in den App Store gehst und Booking.com runterlädst, also Booking halt die App runterlädst, sondern dass du halt direkt in deinen Chatbot, ob das jetzt Siri ist oder ChatGPT, und dann sagst, hier, gib mal einen Flug. Und der zeigt es dann in der Webview irgendwie an. Das wollen sie ja auch nicht, oder?
Naja, es kommt ein bisschen drauf an, was das Businessmodell dahinter ist. Da musst du halt dann flexibel sein. Da haben wir gelernt, da ist Apple besonders gut drin, irgendwie flexibel auf Dinge zu reagieren. Und wenn halt dann dein Businessmodell nicht mehr ist, ich nehme mir 30% von jedem Verkauf, den du im App Store machst oder über den App Store machst, sondern du sagst halt dann Uber, ey, das wäre total schade, wenn wir die Token von MyTaxi besser behandeln würden, als die für deine Anfragen benutzt werden. Wie wär's, wenn du uns einen Revshare von deinen Umsätzen gibst, wenn da jemand über unser Textinterface bei dir ein Taxi bestellt? Könntest du natürlich genauso machen. Da könnte natürlich jetzt in die EU kommen und sagen, also wir sind nicht ganz sicher, ob diese Mafia-Methoden hier erlaubt sind oder nicht, aber sind sie ja bisher auch. Von daher musst du halt überlegen, wo die Kohle herkommt. Und da sind sie ja bisher immer gut drin gewesen. Und Leo wollte, glaube ich, was Sinnvolles sagen.
Ja, es ist schwierig, schwierig zu sehen, wo da wirklich die Reise hingeht. Und wir sehen ja, dass Apple manche Elemente mit den App-Intents und dem ganzen Ansatz, wie du Daten als App für Siri und verschiedene Bereiche von iOS verfügbar machst, ja auch darauf hinausläuft, dass du ähnlich, ob das jetzt der MCP-Server dazwischen geklemmt ist oder halt App-Intents, also irgendeine Abstraktionsschicht, die halt Funktionen von einer App benutzt und die an einer anderen Stelle verfügbar macht, sodass eben der Nutzer sagt, schaue nach einem Hotel in 2 Wochen mit den und den Kriterien. Ich brauche irgendwie so und so viel Zimmer, ich habe Kinder, die irgendwie unterkommen, ich habe ein Haustier oder was auch immer du halt da alles rein pushen möchtest in die Suche und diese ganze Recherche irgendwie nach Hotelzimmern und Flügen und dem ganzen Krempel. Ich meine, jeder kennt das, dass das super nervig ist und super viel Zeit kostet und das automatisiert durchführen zu lassen, natürlich schon ein cleverer Deal am Schluss ist. Und ja, am Schluss natürlich fehlt dann noch die Frage, wie wird unterm Strich Geld oder wie greift sich der Plattformanbieter halt da Geld ab? Was Apple ja genau, wie du schon sagtest, bei Booking und bei Uber und bei irgendwelchen dieser Art von Dienstleistungen im Moment ja einfach nicht macht faktisch.
Und du siehst ja hier die Liste von den kommenden Kooperationspartnern von OpenAI. Das ist hier AllTrails, DoorDash, Khan Academy, Instacart, Peloton, OpenTable, Target, The Fork, TripAdvisor, Thumbtack und Uber. Das sind halt so Buden, wo du so Shit kaufen kannst und liefern lassen kannst und so. Das sind so relativ abgegrenztes, so gib mir Zeug, liefer mir Zeug, ja, oder buch mir ein Hotel oder sowas. Oder bei Peloton vermutlich, mach mir einen Fitnessplan oder weiß nicht genau.
Ja, ist mir auch unklar, was da jetzt, habe ich mir auch nicht gesehen, was sie bei Peloton da genau machen wollten, aber wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, mach mir irgendeine Art von Trainingsplan, ja.
Ich glaube, das geht auch zu der anderen Geschichte, die ich noch machen wollte, so, wie sieht das denn mit dem Web aus? Weil das Web wird, wenn diese Plattformen mehr abgedichtet werden und wenn neue Plattformen dazukommen, die noch mehr abgedichtet sind, dann muss eigentlich das Web sich da in seiner Freiheit irgendwie bewähren. Und jetzt sehen wir halt in den USA, das geht halt alles schief und du siehst auch, wie halt die eine nach der anderen Firma umfällt und einfach sagt, Apps rausschmeißt, Fernsehsender ihre Moderatoren rausschmeißen, Sendungen canceln, weil der irgendwas gesagt hat, was dem Präsidenten nicht gefällt. Sehen wir auch in den USA, dass dieses TikTok-Verbot, dieser Prozess drauf rausläuft, dass TikTok von Oracle übernommen wird für die USA.
Das ist alles also bescheuert.
Es ist zum einen sehr bescheuert, aber ja, es ist halt auch sehr, sehr problematisch, weil zum einen in diesen Meldungen, TikTok wird jetzt von Oracle übernommen, da stand so ein Wortsalat drin in diesen Meldungen, der einfach keinen Sinn gemacht hat. Sowas wie Oracle lizenziert jetzt den Algorithmus, aber alles andere wird weiterhin von TikTok China betrieben. So, was genau heißt das? Keine Erklärung. Ja? Heißt das nur, dass die dort die ganzen Maga-Influencer jetzt hochspülen? Oder was heißt das genau? Ja? Mhm. Oder ist es so wie beim KKK Kurzmitteilungsdienst X, dass die dort irgendwie das ist ja tatsächlich so geworden. Da kriegst du nur noch Magermüll reingespült.
Das ist irre, ja.
Ja? Mhm. Und was heißt das denn für TikTok USA jetzt? Sehen wir dann, sind es die gleichen Accounts, wenn jetzt hier TikTok Europa weiterhin von TikTok China betrieben wird? Ist das noch verbunden oder nicht? Oder ist das was anderes, wenn der Algorithmus in den USA, was heißt denn der Algorithmus von TikTok? Der Algorithmus von TikTok ist super einfach. Sie geben dir einfach immer mehr Müll von dem gleichen Müll, den du schon gesehen hast.
Ja, und mit dem du offenbar interagierst. Und am Schluss, also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, das ist easy, weil ich bin im Keller, und behaupte, dass das für TikTok überhaupt keinen Sinn macht. Also die Frage ist, wie viel Oracle im Alltagsgeschäft mit dem Inhalt zu tun hat oder ob der einfach nur der Plan gewesen ist, es wäre super wichtig, wenn dann eine amerikanische Firma oben auf vorne auf dem Buch draufsteht. Buch kennen viele nicht aus der TikTok-Ecke, aber wäre super, wenn da jetzt ein amerikanischer Name draufsteht. Oracle, ja, läuft, machen wir einfach so. Und weil am Schluss, warum macht TikTok, was sie machen, ist, weil sie damit Geld verdienen. Womit verdienen die Geld? Leute gucken sich Sachen an und klicken am Schluss auch noch auf irgendwelche Ad-Geschichten. Voll gut, machen wir. Und dann haben die natürlich gar nicht so viel davon, wenn die sich jetzt, wenn da dauernd ein mager Scheiß reingepumpt wird, weil vielleicht klicken dann weniger Leute drauf, als wie wenn, ich weiß nicht, was heute auf TikTok angezeigt wird, keine Ahnung, aber im Zweifel verdienen sie dann weniger damit. Da hat überhaupt niemand Bock drauf, vermutlich. Wird also bei TikTok Europa derselbe Quatsch angezeigt wie auf TikTok USA, weil das funktioniert jetzt schon, das wird weiter funktionieren. Und ich meine, warum haben wir auf Ex-Twitter nur noch Magerzeug? Weil das so ein seltsamer Typ übernommen hat, der einfach nicht mehr ganz knusper ist. Und ja, also ich weiß nicht, gut, ich kenne jetzt zu wenig von irgendwelchen Oracle-CEOs. Wer ist heute Oracle-CEO? Immer noch der
Allison.
Der Allison? Mhm. Ja, von dem wüsste ich jetzt gar nicht so viele schlimme Sachen.
Du hast halt auch so ein Großindustrieller und nicht auf der linken Seite.
Ja, ich meine, welcher Großindustrielle ist das heutzutage noch?
Naja, aber das siehst du auch auf Twitter, siehst du, je nach Tageslaune zieht dort der Chef ab und zu mal so einen Tag, ja, und schiebt den Tag in die algorithmische Timeline hoch und dann siehst du schon, der hat jetzt gerade ein Problem mit irgendwas, ja, was er halt gerade in dem Tag, wenn er sich wieder Pillen geschnupft hat und dann ist wieder irgendein Problem, was er sich auch, dann wird dieser Tag hochgepusht und siehst du den ganzen Tag nur Thema XY. Mhm. Und so können sie es halt dann auch bei TikTok steuern, wenn halt dort einfach immer so ein bisschen an diesen, so ein bisschen das Wasser für den Frosch ein bisschen heißer drehen und dann wird es halt immer ein bisschen mehr in die eine Richtung rübergeschoben. Und das ist halt, glaube ich, schon schlecht, wenn du siehst, dass halt Leute angeben, so, wo bezieht ihr eure News? Irgendwie 45% TikTok, dankeschön. Gut. Die andere Sache ist, dass halt die anderen großen Medienplattformen, sowas wie YouTube und so weiter, die werden halt folgen. Die werden sich dem Druck auch beugen und die werden halt auch früher oder später umkippen. Wenn jetzt einer wie der Colbert hergeht und sagt, okay, ich bin im Fernsehen rausgeflogen, mache ich halt einen YouTube-Kanal auf. Der wird dem auch in einem Jahr zugemacht. Dann ist er auch weg. Oder wird halt nicht gepusht und kriegt dann keine Zahlen, kriegt das Geld nicht zusammen, um das zu betreiben. Da müsste auch irgendwas im Web herhalten, was da dran vorbeikommt an diesen Plattformen. Wo sie halt im Web können sie auch irgendwann Domains sperren und so weiter, aber das ist erstmal ein bisschen schwieriger. Weil also es halt nicht diesen einen Punkt gibt mit dem Betreiber dieser Plattform und den Apps, die durch die App-Stores durch müssen.
Also ich meine, da ist es glücklicherweise noch ein bisschen schwieriger, weil es natürlich hier die YouTube-FCC einfach nicht gibt. Das macht es sicherlich deutlich schwieriger, an der Stelle irgendwie einen Hahn zuzudrehen. Aber wenn du natürlich ein autoritäres Regime in einem Land hättest, dann wäre sowas natürlich schon auch im Rahmen des Möglichen. Das Problem am Schluss ist natürlich wieder das Alte, das wir haben. So, ja, das wäre voll sinnvoll, da von den zentralen Plattformen wegzukommen. Aber wenn du dann, es gibt es ja auch schon, ist ja nicht so, als gäbe es keine dezentralen Alternativen zu YouTube. Mir fällt nicht mal der Name gerade ein.
Das Ding heißt PeerTube und ist ganz, ganz furchtbar schlecht. Das ist noch schlechter, als wie Mastodon zu Twitter ist. Mastodon ist schon da und es funktioniert auch irgendwie, aber es hat so sehr seltsame Prioritäten und es funktioniert halt nicht so richtig und ist für Nicht-Nerds auch nicht zu bedienen. So wie ist dein Username? Ja, auf dieser Instanz, aber auch auf jeder anderen. So was? Ja, also das ist schon bei E-Mail erstaunlich, dass das Leute hinkriegen, bei Mastodon ist halt alles vorbei. Und dieses Protokoll ist halt auch derart schwergewichtig, dass das nicht einfach in einem PHP-File leben kann, sondern du brauchst halt einen ganzen Server dafür. Und PeerTube ist extrem unhandlich und von der UX schwierig. Und ich glaube, das hat auch Dave Weiner, glaube ich, neulich auf Mastodon gefragt, so, was gibt es denn also sowas wie YouTube, ohne PeerTube, was nimmst du denn? Ja, also ich meine, das Beste, was mir gerade einfällt, ist halt irgendwie, das System von PeerTube ist ja nicht blöde, dass quasi die Server untereinander die Last teilen wollen, quasi. So wie Mastodon auch die Last auf die föderierten Instanzen verteilt und jede Instanz, jedes Bild von jedem User irgendwie spiegeln kann und so. Mhm. Und das skaliert halt schon ein bisschen, aber halt auch nicht so, wie jetzt YouTube halt unendlich viele Server und Festplatten hat. Es bräuchte da irgendwas, was auf jedem Shared Host laufen kann, aber wo sich eben auch die Shared Hosts für die großen populären Videos die Last teilen würden. Und da kommst, egal wie ich das durchdenke, am Schluss komme ich bei BitTorrent raus. Was halt unendlich skaliert und halt genau dafür gebaut worden ist. Nur der Weg über eine Torrent-App quasi, der ist halt nichts. Es bräuchte so eine Kombination aus sowas wie RSS und Podcasting, aber mit BitTorrent dahinter für Video. Das würde skalieren.
Aber hatte das nicht mal das damalige Miro genauso gebaut?
Richtig.
Also dieser Client, war echt fantastisch.
Das war eigentlich fantastisch, ist nur nicht weitergekommen. Und weil natürlich BitTorrent super evil ist und nur zum Piratisieren verwendet wird, haben natürlich alle schon die richtigen Filterschalter da dran.
Ja.
Also.
Ja, es ist schwierig. Also und am Schluss wird, und das tut mir mehr weh, das so zu sagen, aber das wird alles an der nicht vorhandenen UX scheitern, weil Leute das halt nicht benutzen können. Es sei denn, jemand ist plötzlich in der Lage und sagt, wie wäre es, wenn wir einfach einen MCP-Server bauen und das in irgendein verdammtes LLM reinschieben und dann kannst du dir dein YouTube von ChatGPT vorlesen lassen.
Mhm. Ja, das, wenn das irgendwie noch schlimmer alles kaputt geht, dann ist auch so insgesamt, weißt du, wenn du mal anfängst, irgendwie AWS US East von Europa abzukapseln, wenn du anfängst, Cloudflare abzudrehen, dann ist so viel vom Web kaputt.
Mhm.
In Europa. Da kannst du einfach mal alles neu durchbooten und gucken, was noch geht, weil es wird sehr schlecht.
Ich meine, wir hatten das ja einmal vor ein paar Jahren, als erst dreimal für einen Moment umgefallen ist. Das war einfach kein Spaß.
Mhm.
Das war wirklich furchtbar. Aber so ist es.
Ja. Und du siehst auch an den diversen Cybervorfällen, die hier und da mal so durchgetrieben werden. Ab und zu ist es mal irgendwie so Ransomware auf dem Flughafen, dass die Förderbänder nicht mehr laufen. Jetzt gerade ist irgendwie Automobilfabriken in UK sind umgefallen, weil da irgendjemand dagegen getreten ist. Das ist so hier und da mal ganz lustig. Also nicht lustig, aber das, die kriegen das wieder hin. Ja,
mhm.
Die Flughäfen haben angefangen, Papiertickets auszustellen, funktioniert auch irgendwie. Die Land Rover-Fabrik in UK ist auch wurscht, ob da jetzt 2 oder 3 Wochen nichts vom Band fährt.
Ja, den vielleicht nicht, aber so.
Ja. Im Großen und Ganzen wurscht, aber ja. Wenn das mal in größerem Maßstab ausgerollt wird, dass irgendwelche Cyberangriffe größere Infrastruktur mal ausknipsen, dann ist halt schlecht. Dann ist halt richtig schlecht. Und wenn das Strom ist und Mobilfunkinfrastruktur, dann gute Nacht. So.
Mhm.
Gut. Was machen wir also? Ich denke, es bräuchte irgendwas an sowas wie Podcasting, aber für mehr Medieninhalte. RSS war schon echt eine gute Sache, weil das halt so komplett No-Tech ist. Das ist einfach nur ein XML-File und HTTP und sonst nichts. Und es ist halt, mit der Webtechnologie hätten wir eigentlich die Bausteine, da was Hübsches zusammenzustecken. Aber es skaliert halt nicht für sehr große Sachen. Das hatten wir auch am Anfang gesehen, mhm, für Audio mit Podcasts. Da waren die Leitungen und die Server noch zu dünn vor 20 Jahren. Das ist besser geworden. Für Audio geht es jetzt schon. Aber halt auch der bequemste Weg ist halt leider Cloudflare. Und die machen das schon. Aber wenn dann Cloudflare zu ist, dann muss ich mir was anderes überlegen.
Mhm.
Okay.
Ja, ich kann leider nichts dagegen sagen.
Hast du irgendeine Idee, Leo?
Wär nicht schlecht, eine zu haben.
Vielleicht machen wir das bei Typepad alles.
Ja. Ja.
Da schließt sich der Kreis.
Nee, es ist frustrierend natürlich, das zu sehen. Und ich meine, der Punkt ist ja gerade, dass wir diese großen zentralen Plattformen aus einem Grund bekommen haben, weil die natürlich extrem gut funktioniert haben, als die technisch in der Lage waren, das Zeug zum Beispiel zu hosten. Also ich meine, YouTube war ja wirklich ein Einschnitt auf eine gewisse Weise, was das Web angeht. Und du konntest plötzlich sinnvoll Videos hochladen und musstest die nicht selbst hosten und konntest die einfach einbinden. Und es war extrem einfach. Und das hat jeder mehr oder weniger hinbekommen in sehr simpler Form. Und er hat sich natürlich wie ein Lauffeuer verbreitet und YouTube war natürlich am Anfang auch alles egal. Also du konntest ja auch allen möglichen Kram da drauf packen und Rechte fragen und das wurde ja, ist ja alles, war ja alles wurscht unterm Strich für lange Zeit und damit natürlich eine extrem lauffeuerartig sich natürlich auch ausgebreitet hat und eine extreme Erfolgsgeschichte ist und dann natürlich die Masse an Leuten gezogen hat, dass es halt auch alles, was YouTube pusht, ist natürlich automatisch, kriegt natürlich ein riesiges, kriegt halt ein Millionenpublikum. Das ist ein Problem aus dieser Welt. Ich meine, wir können auch wieder in eine Vor-YouTube-Welt zurückkehren. Und ich meine, das ist der Punkt ist ja irgendwie, oder in eine Welt, in der halt all diese Riesenplattformen, die halt keine algorithmisch getriebene Timeline haben und keine Empfehlungssysteme und den ganzen Kram, der halt in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren, jetzt so, wann gibt es YouTube? 2006 plus minus? Mhm. Das ist also, das sind schon fast 20 Jahre, wenn man YouTube nimmt. Auf jeden Fall diese Dominanz von diesen algorithmisch getriebenen Timelines, die werden nicht einfach verschwinden über Nacht. Ich meine, die Frage ist halt, zerstören die sich halt selbst, weil sie halt nur noch dann irgendwann aus AI-Slop bestehen oder Dreck oder weil halt einfach nur noch irgendeine Agenda gepusht wird, die vielleicht ein Teil der Zuschauer sehen möchte, aber der andere Teil hoffentlich nicht. Das ist halt der Punkt, an dem wir angekommen sind.
Vor ein paar Wochen hat YouTube offensichtlich eine Änderung rausgespielt, die dazu geführt hat, dass Zuschauer, die einen Adblocker verwendet hatten im Browser, dass die nicht mehr in den Viewer-Stats von den Kreatoren aufgetaucht sind. Mhm. Habe ich ein, zwei Leute gesehen, die sind völlig ausgeflippt, so, niemand schaut mehr meine Videos, ich gehe hier pleite, so Vollzeit-YouTuber, haben das dann gesagt, ne? Mhm. Stellt sich raus, es war halt nur die Änderung, dass YouTube die Ad-geblockten User nicht mehr zählt. Genau gleich viele Leute haben das angeschaut, es wurde nur weniger Geld dann an die Kreatoren ausgezahlt und die Stats sind halt gesunken, weil, ja, aber haben auch ein paar Leute gesagt, so hier dieses Format, was ich auf meinem zweiten Kanal mache, das mache ich jetzt nicht mehr, das schaut ja niemand mehr zu. Es haben immer noch exakt gleich viele Leute zugeschaut wie vorher, nur dass sie halt nicht mehr in der Statistik aufgetaucht sind. Ja, und dann lebst du nach dieser Statistik und dann bist du halt abhängig von der Plattform. Es ist noch nicht mal, dass da weniger Leute zuschauen würden, sondern es wird nur anders gezählt und du denkst dir, okay, mein Programm ist schlecht, ich muss aufhören damit, weil YouTube hat was verändert. Oder auch diese Tricks, die so unter der Hand, nee, weißt du, wenn du du musst die Zuschauer bis Minute 3 dranhalten, dann denkt der Algorithmus, der hat fertig geschaut, dann ist gut. Ja, so.
Das ist halt das Problem in dem Moment, wo das der Beruf von Menschen wird und du das nicht mehr machst, ne, weil du das geil findest und da Bock drauf hast. Und wenn du dir manche Creator anguckst, was die für weirden Shit machen, einfach, also im positiven Sinne, so, keine Ahnung, wie heißt der Typ, der einfach erklärt, wie eine Mikrowelle funktioniert, in seinem braunen Sakko da rumhockt? Ich glaube, der hat da Bock drauf. Mhm. Und das macht natürlich einen großen Unterschied. Aber wenn du gucken musst, dass jeden Monat oder jede Woche deine Stats stimmen, und du dann halt feststellst, okay, ich habe einen Kanal für B-Roll-Zeug oder so Off-Topic-Quatsch und das funktioniert nicht mehr. Und ich investiere da aber jede Woche irgendwie, keine Ahnung, 20 Stunden rein. Und du siehst plötzlich, dass da die Zahlen wegbrechen. Ne. Dann ist die offensichtliche Reaktion zu sagen, dann verwende ich da keine Zeit mehr drauf, sondern verwende die Zeit für irgendwas anderes. Ich meine, das ist dasselbe, wie wenn du irgendwie Landschaftsgärtner bist und sagst, naja, pass mal auf, ich pflanze jetzt hier Fuchsien und Lavendel. Ne? Ihr seht, ich kenne mich sehr gut aus. Und dann stellst du fest, ich gieße beide und die Fuchsien verrecken immer. Dann sagst du halt, okay, dann pflanze ich keine Fuchsien mehr. Und weil der Lavendel passt überall, deswegen bin ich einfach, nenne ich mich jetzt Lavendel-Gerd und pflanze nur noch Lavendel an. Also, wer ist genau das?
Gerd, der Gärtner.
Oh, ja, so habe ich mir das gedacht.
Ja, und was halt viele YouTuber als zweites Standbein neben den YouTube-Werbeeinnahmen haben, ist halt dann der Patreon-Dingens. Mhm. Patreon ist halt genau das gleiche Problem. Die können jederzeit übermorgen, so wie Typepad, einfach zumachen. Ja, und dann ist halt diese Geldquelle auch für gestoppt, was halt schlecht ist. Deswegen mag ich Bits und so Plus so gerne, weil das ist so, da ist auch eine Firma dazwischen, die nicht in Europa sitzt, was nicht so richtig ideal ist, aber das ging zu dem Zeitpunkt, als ich das da angefangen habe, nicht anders. Aber deswegen ist Bits und so Plus so wichtig. Selbst wenn da mal die Werbepartner für eine Weile ein bisschen zurückbleiben, ist wenigstens Bits und so Plus da. Deswegen herzlichen Dank an alle, die das klicken und die Sendung halt direkt unterstützen. Und halt direkter als durch sowas wie Patreon. Weil das kann halt auch jederzeit zumachen. Oder die hatten ja auch mal überlegt, oder nee, OnlyFans hat mal überlegt, die Stripper rauszuschmeißen.
Das hätte sicher gut funktioniert.
Ja. Naja. Ich meine, die OnlyFans-Stripper-Geschichte ist wenigstens ein ehrliches Geschäftsmodell. So, ich hab was, du kriegst was, du willst was, ich zeig dir das. So.
Ja. Ja. Manchmal schon.
Nun gut. Wenn jemand eine Idee hat, wie man von diesen YouTube und Kram wegkommt und wie man auch ja, das wäre spannend. Ich glaube, das hat unfreiwilligerweise bald eine Zukunft. Gut. Andere alte Geschichte, sehr alt, ausgegraben worden von Sam Henry Gold. Der arbeitet, glaube ich, an Mastodon, an der Android-App oder irgendwas. Der hat mal den Code ausgegraben von dem Antenna-Gate-Fix. Der hat mal iOS 4.0 und 4.01 verglichen oder sowas. Und da war ja das Ding bei Antenna-Gate, so you're holding it wrong und so weiter, und die Balken, die angezeigt werden. Und wie viele Balken werden bei wie viel Signalstärke angezeigt.
Das war so gut.
Ja.
Und der hat da mal rausgesucht, das sind die 20 Bytes, was das Delta ist zwischen diesen beiden iOS-Versionen. Und diese Bytes, die zeichnen dann am Schluss, wo die Balken, bei welcher dBm-Signalstärke angezeigt werden. Dann siehst du halt diese beiden Kurven von iOS 4.0 in Rot und iOS 4.0.1 in Blau, wo wie viele Balken angezeigt werden. Wir haben einfach diese Kurve ein bisschen verschoben. Und das war genau das, was Steve Jobs damals angesagt hat. Das ist jetzt aber noch schön hier rausgefummelt, wie das dann anders angezeigt wurde. Und auch ganz schön hier die Größe der Balken wurde auch noch geändert. Das hatte ich wieder vergessen, dass die Balken einfach ein bisschen dicker geworden sind am unteren Ende.
Ja. Ja, ich meine, es ist ja immer, das ist ja auch ein Problem schon immer gewesen bei diesen Mobilfunkempfangsbalken, dass die natürlich so ein bisschen nicht so richtig, also was heißt die Realität widerspiegeln, aber dass du natürlich durchaus sehen konntest, dass Leute immer völlig entsetzt sind und sagen, ich habe kein Netz. Und ich meine, das kennt auch jeder. Du hast irgendwie 4 oder 5 Balken und die Leitung ist trotzdem, fühlt sich so an, als wäre sie mehr oder weniger tot, was jetzt irgendwie Daten angeht, die da durchkommen, und umgekehrt irgendwie hast einen Balken oder 2 Balken und hast halt eine wunderbare Mobilfunkdatenverbindung. Also ich meine, damals war ja die Diskussion natürlich auch im Kontext vom Telefonieren. Ich weiß nicht, ob wir die heute jetzt noch genauso führen würden, aber schon lustig, wenn man daran zurückdenkt. Also ich glaube, das, was jetzt in der Grafik nochmal analysiert war, praktisch diese Änderung, die Balken letztlich zu verschieben. Ich meine mich, dass wir da damals auch irgendwie drüber diskutiert haben und dass sogar Apple teilweise das kommuniziert hat, dass sie letztlich die Anzeige geändert haben von den Balken oder halt eben bei einem geringeren Signal schon mehr Balken angezeigt haben unterm Strich. Oder ich weiß nicht mehr, ob das damals wirklich kommuniziert wurde oder ob einfach Leute natürlich relativ schnell gemerkt haben, ja, okay, das ist halt der in Anführungszeichen Trick.
Ich glaube, das hat sogar Steve Jobs selber gesagt, dass sie die Anzeige verändert haben.
Ja. Ich meine auch, dass das gar nicht so unter den Teppich gekehrt wurde, weil der Witz war ja auch, ein Teil dieses Antenna-Gates-Problems war ja auch, dass eben die Anzeige tatsächlich einfach schlecht war. Also es war ja wirklich so, du konntest diesen einen seltsamen Griff machen und dann tat sich irgendwas in der Anzeige, aber es tat sich nicht so richtig was in der Verbindung tatsächlich. Also ich meine, wir hätten damals auch sehr viele Handgriffe ausprobiert mit diesem iPhone 4, um das dazu zu bringen, dass es irgendwie keinen Mobilfunkempfang mehr hat. Und das war nicht so einfach. Und trotzdem war es halt ein Riesendrama.
Ich habe gerade auch auf YouTube natürlich ein schönes Video gesehen, wo einer mal die Verkleinerung der Mobilfunkantennen an den Telefonen durchgegangen ist. Mit den ersten Motorolas mit so einer Antenne, die halt 20 Zentimeter lang ist, zu den Klapptelefonen, so StarTech und irgendwie so, die du ausziehen konntest.
Ausziehantenne, ja.
Auch in Pulp Fiction, so ein klassischer Move halt, Telefon aufklappen, dann mit den Zähnen die Antenne rausziehen während des Autofahrens.
Ja? Sehr cool.
Natürlich. Und wie sie dann bei den Nokias halt zum kleinen Stummel geworden ist und dann ganz verschwunden ist und jetzt sind sie halt unsichtbar und auch so ein kleiner Teil zum Antenna-Gate. Wenn ich das nochmal finde, dann linke ich das ganz lustig. Und wie das halt bei diversen Telefonen halt auch wegen, dass du den Kopf nicht erwärmen sollst und so weiter, dass das dann halt in andere Stellen vom Telefon runtergewandert ist, ans untere Ende und so weiter. Und solche Späße. Aber diese Antenna-Gate-Geschichte war halt einer von den wenigen so komplett Ausfällen, wo halt Apple schon auch was verbockt hat mit dem Antennendesign.
Ja.
Und halt so viele von solchen gröberen Schnitzern gab es aber halt nicht. Ne? Also das war einer von den wenigen, wo es mal wirklich schiefgegangen ist.
Ja, definitiv. Und es war natürlich zu einer noch sehr frühen iPhone-Zeit, wo das, sagen wir mal, relativ gefährlich war, dieses Gate. Also ich meine, diese Gates haben wir ja immer noch jedes Jahr, mal mehr, mal weniger. Und sie sind dann natürlich im Lauf der Jahre später deutlich irrelevanter geworden, weil es praktisch wurscht war. Ja, also iPhone 6 kannst du halt zerbiegen. So, ja, okay, egal. Ja, unterm Strich.
Du verbiegst halt nicht.
Ja, setz dich halt nicht drauf. Aber beim iPhone 4 grad war es natürlich, das war ja ein Riesending, weil es halt ein Neudesign war. Das war ja eigentlich das iPhone 4 so das erste moderne iPhone, was ja letztlich, ich meine, bis hin jetzt wieder zum iPhone 12, bis zu den aktuellen iPhones, haben ja gleich eigentlich dieses klassische Design, was das iPhone 4 damals eingeführt hatte, mehr oder weniger. Natürlich in neuerer Form mit viel größeren Displays, aber dieses Basiskonzept und auch, dass die Antennen eben als diese, in Anführungszeichen, Plastikstriche im Gehäuse, also als so ein Plastikstreifen im Gehäuse drin integriert sind. Das war ja genau alles Sachen, die das iPhone 4 damals etabliert hat. Und das war, die Katastrophe war halt groß, weil ich meine, der Punkt halt, iPhone, du kannst nicht telefonieren mit dem iPhone, das taugt halt nichts als Mobilfunkgerät. Das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt was Apple an einer sehr empfindlichen Stelle getroffen hat. Und da haben sie auch zum ersten Mal, dann haben sie irgendwelche Journalisten durch ihre Testkammern geführt, um zu zeigen, hey, wir testen das schon, diesen Kram. Mhm. Es ist nicht so, dass wir einfach diese Telefone bauen und uns da keine Gedanken drum machen. Also das war schon eine wilde Kiste. Und dann halt natürlich die legendäre erste Konferenz mit Steve Jobs und seinen Bumpern, die er extrem genervt ausgeteilt hat. Das war schon ein Ereignis für sich. Und Bumper sind auch wieder zurück beim iPhone R.
Ja. Hast du den Bumper?
Ja, ich habe ihn aber noch nie wirklich an das Gerät dran gemacht. Ich finde den Bumper super komisch. Und der ist, ja, also ich meine, der ist einfach so ein fetter Blob. Und dann lässt dann halt vorne und hinten, ich meine, vorne ist ja sowieso natürlich frei, aber die Rückseite ist natürlich null geschützt. Ich meine, klar, wenn es dir runterfällt, wird der Bumper vermutlich einen Tick helfen, aber der macht das Telefon dann halt so auf so komische Weise dick, dass ich doch lieber eine klassische Hülle bevorzuge oder sagen würde, halt ohne Hülle, wenn man es denn riskieren kann oder will.
Naja, okay. Noch ein kleiner Hinweis, ich habe jetzt noch einen iMessage-Kontakt gefunden, der dem es ohne Grund irgendwie iMessage abgedreht hat. Seidel und jetzt noch jemand. Und beim Seidel weiß ich noch nicht, wie man es wieder beheben kann, dass alle Messages wirklich auf allen seinen Geräten rauskommen. Aber bei dem anderen jetzt war einfach 3 Tage warten und 10-mal iMessage aus- und anschalten und er sagt jedes Mal so iMessage Activation Error. Und dann machst du es nochmal und nochmal und 3 Tage lang und dann geht es plötzlich wieder. Und dann steht so auf der anderen Seite so, diese Nummer hat von diesem Kontakt hat sich geändert, was gar nicht stimmt, sondern sie ist einfach neu hinzugekommen. Und dann geht's wieder. Irgendwas mit iMessage kaputt und diese Aktivierung über diese SMS nach UK, die ist halt auch weiterhin brüchig. Also ja, der schickt ja dann...
Das ist immer noch so.
Ja, der schickt noch SMS nach UK. Je nach Vertrag berechnet dann auch der Betreiber irgendwie 40 Cent für Auslands-SMS. Also ich weiß nicht, ob es immer noch UK ist, aber es ist halt... Ist ja jetzt nicht mal EU, also das ist keine ja Ahnung. Und auf jeden Fall, das ist immer noch ein bisschen kaputt und es gibt halt weiterhin auch keine Möglichkeit, also es gibt so 1-2 Apple-Support-Seiten und die sagen halt, ja, schalt ein, schalt aus und so weiter. Und es gibt ein spezielles Apple-Support-Formular, wo du eintragen kannst, also erstens gibt es ein Formular für kill mal diese Nummer aus iMessage raus. Und dieses Formular hat gesagt, ist schon raus. Weil es war ja abgedreht. Ja, also da kannst du nichts machen. Das ist nur, wenn du halt irgendwie eine SIM-Karte nicht mehr hast oder so. Dafür ist es eigentlich gedacht. Wenn du das Telefon weggeschickt hast oder keine Ahnung. Oder wenn du zu Android gewechselt bist, dann hat es normalerweise auch Tage gedauert, bis deine Nummer aus iMessage verschwunden ist und du wieder auf dem Android normale SMS bekommen hättest oder so. Und es gibt ein weiteres Support-Formular bei Apple, da kannst du dich mit deiner Apple-ID anmelden und dann sollst du dort reinschreiben, was du schon versucht hast und dann soll ein iMessage-Spezialist irgendwie deinen Account anschauen und mal dagegen treten. Aber es hilft alles nichts, wenn halt diese SMS aus deinem Telefon nicht rausgeht, weil dein Provider keinen Bock hat oder weil das Gateway in UK kaputt ist oder wo auch immer das hingeht. Deswegen, wenn Leute nicht antworten, vielleicht mal gegen die E-Mail schicken, versuchen, dann vielleicht kommt es da raus. Aber das ist auch die iMessage-App, also meine sendende iMessage-App, hat das halt auch nicht richtig mitbekommen. Weil es war in einer Gruppe und die Gruppe hat auch weiterhin gesagt, sie wäre auf iMessage. Aber wenn du an den einzelnen Kontakt geschrieben hast, dann hat der einzelne Kontakt gesagt, nee, jetzt grün ist nur noch SMS. Das ist halt
fantastisch. Das ist ziemlich gut.
Schlecht so. Naja, also wenn iMessage kaputt geht, guck mal, dass das wieder ganz geht. Gut. Andere Geschichte noch, Elektroautos. Die Kaufprämie kommt zurück. Eine Kaufprämie kommt zurück. Ab Januar. Details sind noch nicht ganz klar. Details, das eine Detail, was drin steht, ist, also Quelle ist ein Bildartikel. Es ist also auch keine Quelle. Aber es ist, wahrscheinlich stimmt es schon irgendwie. Förderung bis 4.000 Euro, wenn das Auto unter 45 kostet und das Einkommen unter 3.800 ist. Pro Person, pro Haushalt, keine Ahnung. Die Idee ist so wie in Frankreich. In Frankreich gibt es so ein Social Leasing Programm für Kleinverdiener. Die kriegen dann ein Elektroauto für einen Huni.
Mhm.
Aber dazu konnte man sich hier wohl nicht durchringen, sondern es wird halt an dem 4.000 Förderung ist auch wie ein Leasing für 2 Jahre für einen Huni. Aber im Detail ist es noch nicht klar. Die Frage, was bedeutet das jetzt? Weil es soll auch für Gebrauchte gelten.
Okay, das macht es natürlich dann wieder viel spannender.
Heißt das jetzt, du kannst, man weiß nicht, was ist die Haltedauer? Wie lange musst du das dann halten? Das war für die letzte Förderung, war das 1 Jahr wahrscheinlich oder 2?
Anfangs ein halbes, dann ja.
Mhm. Und da wurde auch ordentlich rumbetrogen mit diesem mit dieser letzten Förderung. Ich habe vor ein paar
Wochen. Optimiert
heißt es. Optimiert, natürlich. Ja. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich eine E-Mail bekommen vom Buffer, wo drin stand, so, du hast doch mal diese Förderung da bekommen. Was ist wirklich du?
Echt? Okay.
Ja. Dann wollten sie wissen, wem gehörten die Firma. Habe ich geschrieben, wem die Firma gehört. Und dann kam 8 Wochen später eine E-Mail. Ach ja, okay, dann gut.
Okay, na ja, gut.
Mhm. Ich weiß nicht, was Leute da gemacht haben, aber es hat damals zumindest geheißen, dass auf mysteriöse Art und Weise ganz viele Autos plötzlich in Norwegen standen.
Das,
und Dänemark.
Ja, da gibt es ja keine Ladeinfrastruktur, da sind die alle liegen geblieben.
Mhm. Nee, jetzt hat ein Hörer gefragt, was bedeutet das denn? Der Pessimist in mir würde jetzt behaupten, ab Januar werden die Elektroautos teurer. Der Optimist würde sagen, dass die Händler ihren Kram loswerden wollen und die Angebote für Leasing so optimieren, dass die auf 2 Jahre ein bisschen was über 4.000 kosten.
Mhm, vermutlich.
Ist ein bisschen unklar noch, es ist ein bisschen unklar, wie es mit, ob das mit Leasing auch greift. Ich würde davon ausgehen, ja, aber das ist da noch nicht irgendwie berichtet. Und es ist halt so wie bei den letzten Förderungsgeschichten auch, etwas mehr Kommunikation wäre hilfreich, wenn jetzt die Bundesregierung angesagt hätte, wie das gemeint ist und was da die Details tatsächlich sind, anstatt das nur irgendeinem Bildreporter zu stecken, der halt.
Ja, aber so kann man erstmal in der Woche wieder die E-Auto-Hasspresse befeuern. Ich meine, das muss ja auch funktionieren. Ne? Die arme Bild muss ja auch gucken, wo sie bleibt.
Also das heißt jetzt, konkrete Ansage ist, mit dem Elektroautokauf oder Leasing kann es sich lohnen oder auch nicht, das dieses Jahr oder erst nächstes Jahr zu machen. Das ist, glaube ich, die Moral von der Geschichte.
Das ist auch ein ziemlich hilfreicher
Actionable, sagen wir. Es ist sehr actionable, du machst es jetzt oder später. Und es hat dann einen Vor- oder einen Nachteil für dich.
Mhm. Ja, doch, klingt gut. Ja. Machen wir so.
Gut. Ich weiß es nicht, was das jetzt zur Folge hat. Scheinbar hatte die jetzt die Sonderabschreibungsgeschichte, die seit Juni läuft für Gewerbefahrzeuge, hatte für mich keine erkennbaren Auswirkungen auf die Angebote und Preise und sowas. Mhm. Jetzt Richtung Herbst, fand ich, sind die Angebote für Gewerbeleasing insgesamt ein bisschen besser geworden, aber nicht so gut, dass ich jetzt zugeschlagen hätte. Es gab zum Beispiel ein ID7 Kombi geleast für 250 Euro oder so, was nicht schlecht ist. So, ja.
Was einfach ein sehr gutes Auto ist, tatsächlich.
Ja, der wäre zum Beispiel interessant gewesen, aber auch, also das war jetzt für 2 Jahre 10.000 Kilometer zum Beispiel, aber das wäre okay. Das war jetzt der erste okay Angebot für ein ID7 zum Beispiel, was ich mal gesehen hätte. Aber es heißt auch nicht, dass die davon mehr als 10 Stück hatten. Das ist immer, weiß man ja nicht, ob das tatsächlich verfügbar gewesen wäre oder nicht. Ja. Ich bleib mal beim Smart. Ich habe jetzt die ich habe gerade nochmal die Sendung angehört, wo ich vom Golf Nummer 1 auf Golf Nummer 2 gewechselt bin. Und diese Scherze und dann zum BYD und jetzt zum Smart. Und jetzt schauen wir mal. Aber ich glaube jetzt direkt, ich persönlich werde auf jeden Fall Januar abwarten. Das heißt nur, dass ich im Winter jetzt ein paar Mal den Smart extra laden muss.
Der BYD wäre gerade günstiger gegangen. Zu kaufen für 16.000?
Habe ich für 13 schon gesehen.
Oh, ja, vielleicht waren es auch 13. Hättest du dir nochmal einen Druck geben können?
Ich meine, 13 für die Schüssel ist gut.
Ja, definitiv. Nur die Schüssel halt nicht, aber.
Ja, okay. Gut. Dann machen wir die Picks für heute. Ich hatte in der Pre-Show schon berichtet, mein Laptop hatte HDMI-Schmerzen gehabt, weil ich ihn geupdatet habe und er wollte nicht geupdatet werden mit OpenCore Legacy Patcher. Und dann ist der HDMI nicht mehr gegangen. Habe ich versucht, wie ich dieses Ding wieder zu einer ordentlichen HDMI-Ausgabe bewege, und weil das nicht auf einem supporteten System ist, hat es dann nicht zum Erfolg geführt, aber ich sage trotzdem, was man versuchen kann, wenn man störrische Monitore oder Projektoren oder sonst was für HDMI-Empfänger hat, damit vielleicht der Mac ein sinnvolleres Signal ausgibt. Nummer 1, Klassiker, SwitchRes X. Da kann man alles für alles eintragen und der kann alles für Displays auf dem Mac verändern, was man möchte, und den Mac so anlügen, dass der Mac hoffentlich ein Signal ausgibt, dass es deinen pingeligen Monitor wieder passt. Das kostet irgendein Geld. Wie viel Geld kostet es? Das steht hier nicht, das ist schlecht. Komisch. Wieso nicht? Weil die Seite so langsam lädt.
Die Seite ist aber ähnlich wie die App.
Auch fast, bisschen. Sehr gut. Also 14 Euro kostet die App und man kann aber bei der App für 10 Tage fast alles gratis machen und dann kann man es nicht mehr verändern. Das heißt, wenn man nur eine Sache ändern will für einen Monitor, dann ist die auch gratis zu benutzen. Man kann dann aber auch diese 14 Euro einwerfen und dann gibt es diese Features. Und man kann es auch abhängig pro App irgendwie einstellen. Wenn du sagst, ich will immer, wenn ich Word aufmache, brauche ich besonders großen Text, dann kannst du das damit auch einstellen.
Es ist ein bisschen lustig, weil die Webseite ist einfach so aus den 90ern, die App auch. Die Screenshots sind noch vermutlich von macOS 10.4 und ich weiß nicht, wann die das letzte Mal neu kompiliert wurde, aber sie kann schon 46-Bit und ist vielleicht sogar
46-Bit vor allem.
46, ja, ich nehme mir an, das sind exakt 46-Bit. aber es ist einfach extrem lustig, dass die weiterhin einfach funktioniert.
Ja, hier eins von den Beispiel-Screenshots ist für DVD-Player-App.
Ja, sehr lustig.
Ja, auf jeden Fall, die funktioniert weiterhin und die wäre eine Chance gewesen, dass es funktioniert, in dem Fall jetzt nicht. Etwas modernere Variante davon ist Better Display. Macht im Grunde so was Ähnliches. Der weiß auch ein bisschen mehr so, also das geht auch mit SwitchRes X, aber so, der weiß mehr über High DPI und der hat so ein paar mehr Möglichkeiten, sieht ein bisschen besser aus. Hat auch so ein Aufklappmenü für die Menübar, wo du dann Farben und Mirroring oder nicht oder Picture in Picture oder hin und her diese ganzen Sachen einstellen kannst. Der hat noch ein paar mehr Möglichkeiten, ist aber auch wahnsinnig unübersichtlich dadurch, dass du halt, wenn du mehrere Monitore hast, hast du ein sehr, sehr langes Menü, wo du Sachen einstellen kannst und so. Aber der hat auch diese ganzen Möglichkeiten, dass du Gruppen von Bildschirmen machst und dass du es pro Applikation umschaltest und diese ganzen Scherze. Kostet auch irgendein Geld, nicht besonders viel, aber das kann man sich mal anschauen, wenn man da irgendwelche Schmerzen hat. Man kann damit auch zum Beispiel, wenn einem der Bildschirm immer zu hell ist zum Beispiel, kann man auch sagen, okay, du machst jetzt einen Filter drauf, dass der alles immer abdunkelt oder so. Ja, also so kannst du mehr an den Farben rumspielen, kannst du sehr simpel im Vergleich zu Farbprofilen, kannst du dort an deinen Farben und Helligkeiten rumdrehen. Du kannst den auch so quasi DCC-mäßig, DCC anlügen und sagen, hier Helligkeit und Display.
Irgendwas Control mit DCC.
DCC vielleicht.
Ja, ich glaube DCC.
Ja, okay. Und die dritte Möglichkeit, wenn alle Stricke reißen und du musst unbedingt aus dem HDMI rausgehen und musst unbedingt eine bestimmte Framerate für ein Device treffen, weil sonst der Projektor nicht projizieren mag. Das ist auch eine sehr gute Lebensversicherung, wenn du so auf Events gehst und plötzlich hatten wir bei einer von den Bits und So-Sendungen, hat der Betreiber den Projektor ausgetauscht zwischen Besichtigung und Show. Das war super zum Beispiel.
Das war sehr, sehr gut, ja.
Wieso ist doch auch ein Projektor? Ja, aber ein anderer. Egal, auf jeden Fall geht man auf diese Seite, erschrickt ein bisschen vor den Spinnen. Decimator.com. Der dezimiert deine Probleme mit Bildschirmen. So.
Das war. Ja, das stimmt wohl.
So eine kleine rote Box kostet $300. Kommt auf der einen Seite HDMI rein und auf der anderen Seite SDI und nochmal HDMI auch raus. Und der macht Up-Down-Cross. Das heißt, du sagst dem, da kommt irgendwas rein und der macht irgendwas und auf der anderen Seite kommt genau das raus, was du bestellt hast. In Framerate und in Bildgröße angepasst. Und der macht hier bis 1080p 60. Und davon gibt es auch größere, teurere, die dann 4K machen. Und der macht so fast alle HDMI-Schmerzen im Eventbereich wahrscheinlich weg, wenn man einen bekommen kann. Die sind notorisch ausverkauft, weil sie so das Allheilmittel sind.
Ja.
Und es ist hübsch rot und die Seite ist ganz furchtbar. Aber es ist halt so ein Ding. Ich glaube auch Australien. Die dritte FPGA-Firma aus Australien, glaube ich.
Es ist halt was mit Spinnen, natürlich kommt es aus Australien.
Ja, richtig, also, Australien. Ja. Gut, also drei Möglichkeiten, wie der Monitor vielleicht wieder glücklich wird. Switch Res X oder Better Display oder Decimator. Für Windows gibt es noch das CRU-Utility, Change Resolution Utility. Der macht sowas Ähnliches. Kannst du Windows anlügen und dort andere Resolutions und HDMI-Timings reingeben. Das war allerdings meinem Surface hier völlig egal. Hat ebenso nicht funktioniert. Ich link mal diese Sachen, könnt ihr mal ausprobieren. Leo, was hast du?
Ich habe eine App, die ich ziemlich sicher schon mal irgendwann gepickt habe, nämlich Peakfinder. Mhm. Das ist der Klassiker um Berggipfel herauszufinden, welche Berge man da eigentlich gerade vor sich sieht. Und hier bei mir ist zwar auch kein Flachland, aber es ist natürlich relativ unspektakulär. Aber wenn man sich halt wirklich in den Bergen befindet, dann ist das doch ganz nett, da schnell mal nachzuschauen, was eigentlich da an Gipfeln um einen herum ist und wie hoch die sind und was man da so und wie die vor allem heißen. Und das Lustige ist halt, dass Peakfinder nicht einfach nur so eine abstrakte Ansicht hat, wo man irgendwie hoch und runter fahren kann, um die Perspektive zu ändern, sondern du kannst halt einfach die Kamera-Live-Ansicht machen und dann legt der dir mehr oder weniger genau schon die Berge drüber. Das heißt, es dauert halt echt wenige Sekunden, um mit hoher Wahrscheinlichkeit nach die richtigen Spitzen und Gipfel und so weiter zu identifizieren. Das ist einfach nett in den Bergen. Die App gibt's für iOS wie Android, was ja auch keine, ja, ich meine, inzwischen natürlich für viele, aber für so kleine Apps jetzt auch nicht unbedingt so eine Selbstverständlichkeit ist. Die ist, glaube ich, damals auch auf dem iPhone gestartet. Ich weiß gar nicht, wie lange es die Android-Version schon gibt. Basti, ich weiß nicht, ob du. Aber die gibt es auch schon ziemlich lange wahrscheinlich.
Gibt es auch schon lange.
Ja, ja, also mir ist immer noch keine Alternative da über den Weg gelaufen. Natürlich kann man auch irgendwie auf einer Karte und so weiter nachschauen und Maps 3D Pro und so weiter. Du kannst natürlich irgendwie finstern, oder du schaust einfach auf eine Karte, geht natürlich auch. Aber dieses schnelle iPhone oder halt Smartphone hochhalten und durch die Kamera halt auf das Gipfelpanorama oder auf das Bergpanorama zu richten und dann einfach sofort praktisch zu sehen, welcher Gipfel ist. Und das finde ich schon sehr nett, muss ich sagen. Also geht also viel schneller geht es nicht. Also wenn du auf Karten anfängst zu wühlen, wirst du, glaube ich, deutlich langsamer vorankommen und auch nicht immer gerade bei so sehr dicht gedrückten Bergketten und Bergpanoramen ist ja auch relativ schwierig, die auseinanderzuhalten unter Umständen. Außer du hast immer so einen super auffälligen, der rausschaut, aber so gerade die kleineren, die jetzt sich nicht so spektakulär abzeichnen. Also ich finde die App sehr nett. Die kostet im Moment offensichtlich 6 €. Die ist keine Abo-App, interessanterweise. Ich habe die vor Jahren mal gekauft und seitdem läuft die. Die wird auch gepflegt. Also
auf Android nur 4,70.
Ja, ist ein bisschen wild.
Ein Schnäppchen auf Android. Aber die Zahlungsbereitschaft offensichtlich genau.
Ja, vor allem gibt es auf Android Peakweiser, was nichts kostet.
Ah ja, ja, okay.
Und nur minimal schlechter ist.
Aber das ist interessant, weil ich weiß nicht, also mir, wahrscheinlich, vielleicht schreibt mir mal jemand, Berger kennt, Peakweiser gibt es auch für iOS.
Du brauchst halt ein Konto dafür, das brauchst du bei Peakfinder nicht.
Den habe ich mal irgendwann ausprobiert, der hat mir aus irgendeinem Grund, der mir gerade nicht mehr einfällt, nicht so gut gefallen. Der
ist ein bisschen scheußlich.
Ja, ja.
Aber er ist halt 4,70 Euro weniger scheußlich.
Ja, ja.
Mehr scheußlich.
Ja, ja, der ist, genau, der ist auch gratis für iOS und hat halt irgendwelche In-App-Käufe mit Zusatzzeug. Ah ja, gut, okay.
Also,
ja.
Stimmt, ein Standort pro Tag. Du kannst das quasi nur einmal am Tag machen.
Ah, okay, ja, ja.
Das kommt natürlich darauf an, wie vielen Bergen du jeden Tag gucken möchtest.
Ja, man braucht ja, ich meine, außer Leute, die natürlich wirklich in den Bergen wohnen und das vielleicht, die wissen dann, kennen ja die Gipfel dann vielleicht idealerweise sowieso, zumindest bei ihnen vor der Tür.
Ja, ich kenne so Leute.
Ja, ich meine, wenn du die vor der Tür hast, dann musst du natürlich nicht mehr nachschauen, glaube ich. Aber auch die Bergleute fahren ja gerne in den Bergen an andere Berge und muss man vielleicht doch wieder nachschauen.
Ja.
Insofern. Ja, also Peakfinder, genau, der habe ich jetzt schon lange nicht mehr ausprobiert. Peakweiser, vielleicht ist der auch besser geworden. Aber Peakfinder hat mich doch nochmal begeistert, dass das einfach so eine nette App, die da ist, wenn man sie braucht. Und man muss manchmal dran denken, dass man vorher immer, je nachdem, wenn man an einem Standort, an einem Ort ist, an dem man vorher noch nicht war, dass der dann nochmal Daten nachladen will. Wenn man die nicht übers Mobilfunknetz laden möchte, dann sollte man das vorher irgendwie zu Hause machen. Und man kann auch irgendeinen bestimmten Berg oder eine Region da schon auswählen und die Daten runterladen vorher im WLAN. Ansonsten lädt man lieber das Mobilfunknetz, ist auch nicht viel, sind irgendwie so 20, 30, 40, 50 Megabyte oder so, das ist auch kein Drama. Eigentlich sollte man meinen inzwischen, dass es kein Drama ist, diese 50 Megabyte über Mobilfunk zu laden. Ich sehe Timo.
Ja, ich suche hier schon nach Bergen.
Ortet Berge.
Genau vor Leos Gesicht ist so ein Berg.
Ja, 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 sehr richtig.
Okay. Ja, der Peakweiser, der möchte erstmal Geld sehen und dann musst du sagen, nee, echt kein Abo abschließen und dann lässt er dich weiter.
Natürlich, yes. Natürlich. Also
kann
der
sagen,
Nerv,
dass es irgendwie ekelhaft war.
Der übliche Nervkram, den hat man beim Peakfinder nicht, aber dafür hat man ihn natürlich auch dann schon bezahlt. Aber ich weiß nicht, wenn man irgendwie ein paar Tage oder Woche oder länger Urlaub in den Bergen verbringt, ich glaube, dann kann man die 6 Euro auch einwerfen oder 4,70 Euro bei Android.
Gut, linke ich mal in den Shownotes von der 973. Basti.
So, es ist ja so, Sie erinnern sich vielleicht, ich hatte vor einiger Zeit mal einen Elite Suito T Fahrradtrainer gepickt. Und es ist ja wieder die Zeit, wo es kalt draußen wird und wo man, wenn man Radfahren will, nicht rausgehen möchte, weil es kalt ist.
Ich habe gerade von Leo gehört, goldener Herbst nennt man das.
Ja, ja, das wurde irgendwie bestritten, dass Herbst sei.
Alles nach dem Herbstanfang ist einfach nicht akzeptabel als Jahreszeit, besonders wenn es kalt, zu kalt ist. Es ist offiziell noch nicht Herbst genug für Herbstferien, aber es ist einfach, es ist schon zu kalt. So, und jetzt möchte man vielleicht trotzdem sein Fahrrad trainieren und ich hatte ja so ein bisschen Probleme mit dem.
Das Fahrrad muss man meistens nicht trainieren, aber ich weiß, was du meinst.
Doch, ich muss mein Fahrrad, es geht ja nicht um mich. Ich habe überhaupt kein Problem, aber das Fahrrad, ne, das muss ja trainiert werden. Ich hatte ja damals ein Problem mit meinem etwas älteren Elite Suito und habe dann irgendwann das Handtuch geworfen bei der Kommunikation mit dem italienischen Support, der grundsätzlich nett war, aber die Luft nach oben hatte, und habe mir damals einen Van Rysel, Van Rysel sagen manche, ich glaube, es ist Van Rysel, weil es ist ein holländischer Name, soll holländischer Name sein, D100 gekauft. Das ist ein Fahrradtrainer von Decathlon. Der ist relativ simpel. Der geht
Wie
manchmal,
hast du das denn geschafft, den zu kaufen?
über diese Webseite. Das ist, kennen viele nicht. So eine, ist ein Insider-Tipp, das heißt decathlon.de. Ja. Da bin ich draufgegangen und habe den dann bestellt.
Das ist sehr gut. Ich glaube, du warst der Einzige, der geschafft hat, den zu bestellen.
Ich weiß gar nicht, warum. Das Schöne ist, ich habe den auch für 50 Euro weniger damals gekauft, als er eigentlich gekostet hätte.
Okay.
Also der kostet normalerweise in der Basisversion, kommen wir gleich noch drauf, kostet der 250 Euro. Ich habe ihn für 200 gekauft. Ich glaube, meiner war ein Rückläufer. Der war nie ausgepackt, weil der war innen drin, war der noch in Folie eingeschweißt, aber die Schachtel war immer offen. Und dann habe ich den
also,
gekauft.
Wer sich jetzt nicht versteht, was das sein soll. Also das ist quasi so ein zweibeiniger Ständer, den man auf den Boden stellt und wo man sein Rad, das Hinterrad statt des Rades dieses Ding reinspannt.
Genau. Und dann baut das Hinterrad aus seinem Rad aus, klemmt es da drauf. Im Zweifel packt man sich noch eine Kassette, also die Zahnradkassette hinten drauf. Kommen wir gleich dazu. Und dann hängt man da seine Kette rein und kann dann da einfach fahren. Da ist ein Schwungrad drin, der kann Widerstand simulieren bis 600 Watt, kann 6% Steigung simulieren. Das sind nicht die besten Werte, die wir da haben. Ich persönlich brauche nichts mit mehr als 600 Watt. Aber wenn ich zu Hause bin, tue ich einfach nicht so, als wäre ich in Wirklichkeit Pogacar. Dann ist es auch kein Problem, dass ich nicht mehr als 600 Watt treten kann. Und nicht mehr, dass ich jetzt nicht steiler als 6% Steigung fahren, also simulieren kann, ist auch, geht auch klar für mich. Da komme ich mit klar. So. Und den habe ich ein paar Monate gefahren im Frühjahr und dann im Sommer habe ich entschieden, weißt du was, draußen ist eigentlich ganz gut und bin damit rausgegangen. Und die eine Sache, die mich immer genervt hat, ist, dass ich habe halt hinten eine Kassette draufgeschnallt, also hier Zahnräder draufgesteckt und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt in echt geschalten und das muss halt irgendwie alles nicht so richtig sein. Und jetzt habe ich diesen D100 mit einem Swift Cog ausgestattet. Den Swift Cog gibt es schon eine ganze Weile. Das ist so ein Aufsatz, den man statt einer Kassette da drauf steckt. Die Installation dauert ungefähr 3 Sekunden. Und das ist einfach so ein Ding, wo da ist genau ein Zahnrad drin. Und man kann dieses Zahnrad um ein paar Millimeter nach links und rechts verschieben. Und man spart sich damit halt eine Kassette, kann das sehr genau einstellen, ob der Cog auf die Kettenlinie passt und nicht umgekehrt. Und das Ding macht viel weniger Geräusche als die normale Kassette. Und ich habe jetzt eine extra Kassette, die ich für andere Sachen benutzen kann, wenn ich das möchte. Zum Beispiel für einen zweiten Laufradsatz, wo ich sowieso eine brauche. Und das Ding kostet inzwischen halt nur noch 50 Schleifen. Das hat mal irgendwie 110 gekostet, dann hat es 80 gekostet und jetzt kostet es 50 Euro. Und das ist relativ nett, weil die Installation ist einfacher, weil du nur noch ein relativ kleines Ritzel hinten drauf hast. Die Schaltung funktioniert dann einfach nicht mehr am Rad. Also man kann nicht mehr schalten, das ist nicht weiter schlimm, weil man schaltet über den virtuellen Trainer. Also beispielsweise, wenn man in Swift fährt, also das ist die Fahrrad-App, die man zum Beispiel benutzen kann, dann kann man einfach in Swift virtuell schalten und dann schaltet einfach Swift den Widerstand hoch oder runter und das funktioniert ganz problemlos. Und was außerdem dazu mitkommt bei dem Swift Cog ist Swift Click V2. Das sind zwei so kleine, wie so Minigame-Controller, die mit Bluetooth, die man sich an den Lenker klemmen kann und dann kann man zumindest in Swift hoch und runter schalten und das ist relativ nett. Weil das funktioniert dann gut. Der Nachteil ist, es funktioniert, der V2 funktioniert nur in Swift. Es gibt so Third-Party-Software, die versucht, das zu übersetzen, aber Swift macht dann noch irgendwas, der ist relativ neu, macht da irgendwas geheime Soße, damit das nur mit Swift zuverlässig funktioniert. Deswegen schalte ich weiterhin mit einem Game-Controller oder einer Tastatur. Aber geht genauso. Aber wenn ich mit Swift fahren würde, was ich aus Gründen nicht mache, dann könnte ich einfach diesen Controller hernehmen. Und das ist insgesamt sehr, sehr, sehr nett. Vor allem aus den Gründen, weil A, der D100 sehr günstig ist im Vergleich zu anderen Rollentrainern. Es gibt ihn allerdings inzwischen nur noch in der Variante, in der Swift-Variante. Du kannst ihn einfach nicht mehr in der normalen Variante kaufen. Damit kostet er jetzt 250 bei Alteryx zum Beispiel, einem französischen Händler, wo man ohne Probleme einkaufen kann, oder 270 bei Decathlon. Bei Decathlon kriegt man immer 10% Rabatt, wenn man das möchte. Man muss nur entweder irgendwelche Newsletter abonnieren oder sich irgendwie Gutscheinkarten kaufen, wenn man das denn möchte. Und dann kostet auch wieder 250 Euro. Und dafür ist es ein sehr ordentlicher Rollentrainer mit einer Fußangel, ganz kurz.
Der hat bei dem Preis ist aber jetzt hier der Swift Cock und Click auch schon dabei.
Genau, der ist da dabei. Vermutlich ist bei dem Preis der Click V1 dabei. Und der Click V1, der funktioniert zuverlässig in anderen Third-Party-Apps. Der V2 nicht, noch nicht. Das nur am Rande. Und eine Fußangel hat der D100, der hat keinen Kadenzsensor drin, kein Kadenzmesser drin. Also, der hat ihn wahrscheinlich schon drin, aber er ist per Software abgedreht. Macht hinten und vorne keinen Sinn, weil, frag mich nicht, das heißt, entweder hast du Powermeter-Pedale an deinem Fahrrad, die Kadenz messen können, oder du kaufst dir für 10 Euro noch so ein Kadenzmesser, den man sich an die Kurbel klemmt. Das, wenn man denn wissen möchte, wie die Trittfrequenz ist. Das macht meistens manchmal Sinn, je nachdem, was man tut. Das ist der einzige Nachteil, den ich bisher beim D100 feststellen konnte. Der ist insgesamt sehr, sehr handlich. Man kann den sehr, sehr gut benutzen. Ich habe an meinem jetzt hier noch so selbst 3D gedruckte Füßchen dran, wo man unten so Tennisbälle reinklemmen kann, dann kann der sich so ein bisschen bewegen. Man braucht nicht so ein Wackelbrett, sondern der kann sich nach links und rechts, dadurch, dass diese Bälle sich zusammendrücken können, kann er sich bewegen. Das ist sehr, sehr nett. Aber insgesamt eine sehr gute Kombi. Und jetzt, nachdem das Wetter wieder durchwachsen wird und wenn man dann nach innen umziehen möchte, um weiter Rad zu fahren, was genauso toll und fantastisch ist wie draußen zu fahren, nämlich 2 Stunden drinnen fahren, fühlt sich überhaupt nicht langweilig an. So ist genauso spannend und abwechslungsreich wie drin. Sarkasmus aus. Und dann kann ich tatsächlich diesen Trainer empfehlen.
Gehen da E-Bikes drauf?
Vermutlich. Ja, also wobei die fahren maximal 26, ist ein bisschen lame dann. Mhm. Wobei, du kannst dann virtuell hochschalten, dann kannst du wahrscheinlich schneller fahren und vielleicht kannst du dann irgendwelche Uphill-Rekorde knacken. Das sollst du dir mal überlegen.
Mhm, mach ich vielleicht nicht. Okay, gut. Ich link das. Decathlon hat auch so eine Packstation hier in München. Kannst du jederzeit deine Bestellung abholen. Ich weiß nicht, ob sie so groß haben.
Okay, habe ich ja noch nie gesehen.
Mhm. Ja, gut. Okay, gut. Dann war es für heute ungewöhnlicherweise an einem Montag. Wir schauen mal, ob wir nächstes Wochenende zustande bekommen oder einfach Mittwoch machen, weil so, aus Spaß. Vielleicht auch jetzt schon gleich am Freitag, weil die jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag eventsmäßig irgendwelche Produkte rausfallen.
Yay!
Wahrscheinlich nicht. Wir schauen mal, wann Alex zurückkommt. Der ist auch in Zwangsurlaub gesteckt worden. Und
hey, der arme Mann.
Das ist furchtbar. Unfassbar.
Irgendwo so im Naturschutzgebiet, mitten im Wald.
Sicher schrecklich.
Furchtbar. Ja. Dankeschön. Guten Abend, bis bald.
Auf Wiedersehen. Abend.